90s Rewind. Das Leben und Aufwachsen in den 90ern aus der Sicht zweier Zeitzeugen. Jan Langfellner und Philipp Flenker.
Hallo Jan.
Hallo Philipp.
Ja, nun bist du ja auch mal wieder dabei bei einer neuen Episode von uns. Und wir haben uns das schöne Thema Popmusik ausgesucht, wobei Popmusik eigentlich nicht ganz richtig ist. Wir hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten, so einen wirklich griffigen Namen zu finden. Gemeint ist vor allen Dingen so Mainstream-Musik, also alles, wo man nicht drum rumgekommen ist, wenn man irgendwann in diesem Jahrzehnt das Radio angemacht hat. Alles, was irgendwie im Radio lief, was man ja Mainstream-mäßig halt so mitbekommen hat.
Ja, das liegt mir persönlich auch ganz gut, weil ich persönlich auch eher so Mainstream-Musikgeschmack habe, muss ich sagen.
Ja, ich hatte in den 90ern gar nicht so einen Mainstream-Musikgeschmack, was eher daran lag, dass ich in den 90ern den Mainstream total furchtbar fand, aber dazu kommen wir später noch im Detail. Bei mir hat sich quasi erst jetzt der Geschmack Richtung Mainstream hin entwickelt. Oder der Mainstream ist besser geworden, kann natürlich auch sein.
Ja, aber du bist einfach alt.
Ah, das will ich nicht hören. gut. Fangen wir doch einfach mal damit an, wo wir denn so stehen am Anfang der 90er. Was hat sich technisch getan? Was sind sozusagen die Startvoraussetzungen? Also Genau. Zuerst mal ist ja eine relativ offensichtliche Beobachtung, dass die 90er so, die 80er sehr Synthesizer-lastig waren. Das heißt, die computergetriebene Musik hat schon stark Einzug gehalten. Und das ist in den 90ern natürlich dann direkt nahtlos weitergegangen. Also man ging immer mehr weg von analogen Medien wie Schallplatte und Kassette bis hin halt zu digitalen Medien.
Ja, ich denke, prinzipiell ist die Produktion auch einfacher geworden, oder? Und ich denke, die Genrevielfalt hat sich auch etwas vergrößert dadurch, dass man immer sagen kann, okay, man geht jetzt generell komplett in elektronische Musik, kann dort auch noch mit besserer Hardware, besseren Samplern und so weiter mehr rausholen, kann aber gleichzeitig auch, für die klassischen Pop- und Rocknummern alles einfließen lassen in einem Grade, wie man es haben möchte als Künstler.
Das stimmt, ja. Also die vorherrschende Medien zum Ausgang der 80er waren ja vor allen Dingen noch die Schallplatte und die Kassette. Also wenn ich mich da erinnere, in der Fernsehwerbung war halt immer von diesem Zweiergespann zuerst die Rede. So, dann wurde halt quasi ein Lied oder ein Album oder sowas vorgestellt und dann wurde immer gesagt, jetzt auf LP und MC.
Und CD.
Ja, dann kam halt die CD relativ schnell dazu. Also
dann Dreiklang irgendwann.
Dann der Dreiklang da, genau. LP, MC und CD. Ja, und die CD hatte natürlich einen großen Einfluss, hat natürlich dafür gesorgt, dass man auf einmal, ja, man musste nicht wie bei einer Kassette irgendwie auf der Hälfte dann was rumdrehen sozusagen, man hatte mehr Platz und man hatte auch ein höheres, also wobei Schallplattenpuristen werden mir jetzt widersprechen, aber man hatte zumindest im Vergleich zur Kassette ja eine höhere, wie nennt man das, Klangbreite, Klangvielfalt, es klang halt toller als eine Kassette, vor allen Dingen, wenn die Kassette 100-mal irgendwie überspielt war.
Das war ein digitales Medium, das heißt, wenn jetzt die CD nicht irgendwie kaputt war und jetzt der Fehlerkorrigiermechanismus des CD-Players entsprechend kaputt war, war es eben eine relativ gleichbleibende gute Qualität, die man da hatte. Ne? Weil man hatte nicht die ganzen Komponenten, analogen Komponenten dazwischen, die eben jeweils den Klang manipuliert haben, nicht unbedingt besser oder schlechter gemacht haben. Wie du gerade sagst, LP-Puristen werden dann vielleicht sagen, gut, der Klang jetzt von Schallplatten war dann normalerweise irgendwie weicher und nicht so vielleicht kalt, wie er jetzt von der CD war, aber das entsprach ja eigentlich eher auch dem Modus und der Qualität und der Art, wie sich das die Leute vielleicht auch im Studio vorgestellt haben, denke ich. Ja, ja. So gesehen war es etwas unverfälschter.
Ja, also insbesondere ist mir in den 90ern aufgefallen, oder war natürlich der entscheidende Faktor der CD, dass die wesentlich unanfälliger für Störungen sozusagen war. Also bei Schallplatten, da genügt ja die kleinste Bewegung und die Nadel ist halt aus der Rille gesprungen oder es musste einfach ein bisschen Staub auf der Platte sein. Ich sag mal, was halt in so einem normalen Haushalt auch passiert. Also wir hatten ja auch Kinderschallplatten bei uns und natürlich schmiert man dann vielleicht aus Versehen mal mit dem Fettfinger drauf oder hat Staub in der Rille oder was weiß ich. Die CD ist da halt wesentlich gnädiger. Die kann das alles noch relativ gut ertragen, wenn man jetzt nicht gerade grobe Kratzer reinmacht.
Das ist richtig. Wobei ich aber noch anmerken muss, lustigerweise, dass, finde ich, die Technik aber anfangs, also die Abspieltechnik, dann wieder anfälliger war. Also ich weiß noch, meine Eltern hatten damals auch einen CD-Spieler mit so einem Komplettsystem Stereoanlage gehabt und der war aber relativ fix kaputt, sodass wir halt dann die Zeit lang auch diesen CD-Player gar nicht hatten. Mhm. War nicht groß genutzt. Meine Eltern haben das eigentlich sowieso nicht wirklich genutzt, weil sie halt nicht auch Schallplatten hatten oder dann Radio oder Mixtapes und so weiter. Aber ja, da war dann halt dann wieder hin. Und irgendwann später, weiß ich noch, hatte ich auch noch einen CD-Player und der war dann relativ fix auch schon wieder hin. Ja. Und gerade eben jetzt dieses Jahr ist mir aufgefallen, da war ich bei meinen Eltern mal wieder und da wollten wir auch so eine alte Anlage irgendwie reaktivieren. Und da, ja, nach all den Jahren der Nichtbenutzung ist der CD-Player auch mal wieder hin. Hm. Also irgendwie scheint die relativ fehleranfällig zu sein, diese ganze Anlage.
Ja, also da habe ich dann in den 90er nicht so viel von mitgekriegt. Also was mir auf jeden Fall noch in Erinnerung ist, ist, ich bin ja in einem Fachwerkhaus aufgewachsen. Das heißt, man hat da so dieses alte Gemäuer und da ist auch alles mal so ein bisschen schief und krumm sozusagen. Und insbesondere, wenn man normal durch den Raum läuft, kann es halt passieren, dass vielleicht so eine Bodendiele sich biegt und dann halt die Anlage sich auch ein kleines bisschen bewegt sozusagen. Das heißt, wenn man normal durch den Raum läuft und an die falschen Stellen tritt, dann kann halt ein Schallplattenspieler davon schon aus dem Tritt gebracht werden. Und insbesondere, wenn man dann vielleicht irgendwie ein bisschen hyperaktiv umherhüpft oder so oder vielleicht noch gar versucht, zu der Musik zu tanzen oder etwas Ähnliches, gerade wenn es so Kinderlieder sind, zu denen man vielleicht gerne mittanzen möchte, dann das ging natürlich mit Schallplatte nur sehr schwierig. Und der CD-Player, der hatte da keine größeren Schwierigkeiten. Wobei ich relativ spät erst einen CD-Player bekommen habe. Ich weiß noch, dass ich meine erste CD zu einem Geburtstag bekommen habe. Das war Sie ist weg von den Fantastischen Vier. Und echt? Ja, und ich hatte zu der Zeit aber leider keinen CD-Player.
Was hast du dann gemacht?
Ja,
bist dann zu Leuten gegangen, hast du woanders dann die anhören müssen?
Ich habe dann bei meinem Bruder, der hatte, glaube ich, den ersten CD-Player im Haus, habe ich sie dann einmal angehört und dann ja, habe ich dann irgendwie relativ kurz danach so einen gebrauchten CD-Player bekommen und dann ging das auch wieder. Okay. Aber ich meine, das war eine Maxi-CD. Maxi-CDs, da haben wir, glaube ich, in einer anderen Episode schon mal drüber gesprochen, sind ja eine ziemliche Frechheit. Du hast halt einmal das Lied, was du möchtest, drauf und der Rest sind halt irgendwelche Remixe, die kein Mensch braucht. Und so hatte man dann halt dieses Phänomen, dass man eine CD eingelegt hat und hat man das eine Lied gehört und dann konnte man die CD direkt wieder rausnehmen und die nächste einlegen.
Ja, das stimmt. Das war auch ein Grund, warum ich relativ wenig CDs hatte dann und es auch relativ spät erst.
Wir hatten erstaunlicherweise sehr viele Maxi-CDs. Ich weiß gar nicht ganz genau, warum. Vielleicht, weil, wenn man die Wahl hatte zwischen einem Album und der Maxi-CD, das waren da so zwischen 10 Mark für die Maxi-CD oder 30 Mark fürs Album, da gibt man vielleicht doch eher die 10 Mark aus, wenn nicht gerade auf dem Album deutlich mehr Lieder sind, von denen man weiß, dass man sie auch hören möchte.
Das stimmt. Also so gesehen ist ein Album auch nicht unbedingt immer der Vorteil. Außer man ist wirklich jetzt mit dem Künstler irgendwie ein Fan davon oder
ja,
denkt sich, okay, das Album ist jetzt herausragend und möchte es als Gesamtes anhören. Ansonsten hat man dieses Problem. Was natürlich dann ein Vorteil ist, wenn man dann einen Sampler sich besorgt. Das hatte ich anfangs gemacht. Ich weiß noch, da gab's ja heute noch, glaube ich, Bravo-Hits-CDs und solche Sachen.
Ja.
Das müsste auch meine erste CD gewesen sein. Keine Ahnung, Bravo-Hits 14 oder Schieß mich tot. Ich weiß gar nicht mehr, welches genau war. Irgendwann ist sie auch sowieso verschwunden. Weil man zu dem Zeitpunkt ja meistens die CDs auch irgendwie getauscht hat oder zu Freunden mitgebracht hat und am Ende hat man dann vielleicht die CD von einem anderen gehabt und der andere die von einem selber und nachher wusste man nicht mehr, wem was überhaupt gehörte.
Ja, also das mit den Samplers oder auch mit den Alben hatte ja auch das Problem, dass man wesentlich schlechter als heute herausfinden konnte, was denn so drauf ist auf so einem Album. Weil diese Technologie, die man heute so im Mediamarkt oder so sieht, dass man mal in ein Album reinhören konnte, das kam halt erst sehr spät. Ich weiß nicht, ob es überhaupt in den 90ern war. Ansonsten stand man da halt vor diesen namenlosen Reihen da, musste sich halt irgendeine Hülle aus dem Regal ziehen und dann halt aus dem Titel irgendwie schlau werden. Das heißt, die einzige Möglichkeit zu erfahren, was auf dem Album drauf ist, ist eigentlich entweder kaufen oder vorher in der Werbung, in der Audio-Werbung im Radio oder halt in der Fernsehwerbung.
Ja, wenn es halt der Mist war, dann war es ein teurer Fehlkauf, ne? Gerade als Kind mit dem Taschengeld.
Genau, also 30 Mark, das war über jeglichen Taschengeld, das ich in den 90ern bekommen habe. Wobei vielleicht Ende der 90er, aber da wollte man es ja auch für was anderes ausgeben, das Geld.
Ja, das stimmt.
Interessanterweise gab es ja auch in den 90ern zu den Samplers auch diese Schlumpf-Samplers. Kennst du die noch? Wo halt die Schlümpfe irgendwelche Lieder nachgesungen haben.
Oh, ja, ja, ich erinnere mich leider noch dran. Das hat sich leider angebrannt.
Ja, absolut super. Hat auch total großartigen Ohrwurm-Charakter.
Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Man kennt mich im Schlumpf-Saloon. Ich bin der Schlumpfen-Cowboy Joe. Yippie-i-yay und yippie-i-yo.
Aber naja, jetzt haben wir viel drüber geredet, über das Medium, aber jetzt wollen wir auch mal dahin schwenken, was überhaupt drauf war auf den Samplers und auf den CDs.
Ja, doch, warte, eine Sache müssen wir noch erwähnen, gerade zum Medium. Und das ist, was auch eine Sache, ein Nachteil, finde ich, ganz interessant war von der CD, bei all den ganzen Vorteilen, die sie hatte, das gerade im Vergleich, was aber auch Schallplatte auch als Nachteil hatte, gegenüber der normalen Audiokassette war, dass man die Audiokassette ja wunderbar bespielen konnte. Das heißt, da hat man die Freiheit gehabt, eben entsprechend mit ordentlichen Radiosendern oder anderen Medien, wo man was überspielen konnte, sich selbst was zusammenzustellen, irgendein Mixtape. Und wenn man keinen Bock mehr drauf hatte, konnte man es eben einfach wieder überschreiben.
Das stimmt.
Und das fand ich damals sehr faszinierend.
Also die Mixtape-Kultur ist auch in den 90ern praktisch ausgestorben. Also aus den 80ern, da gab es die ja noch. Und in den 90ern, also Brenner gab es halt noch nicht nennenswert. Also die waren noch nicht so, dass man sie sich leisten konnte. Geschweige denn halt auch Rohlinge. Und dann gab es am Anfang ja auch diese Schwierigkeiten, mit welcher Rohling gehört zu welchem Brenner und so weiter. Und das war halt alles umständlich bis unmöglich, jemandem ja ein Mixtape-Pendant zu machen. Also ich weiß noch, Anfang der 2000er, da habe ich dann mal wirklich jemanden eine CD gebrannt mit einem selbst ausgedachten Mix und so. Aber in den 90ern ist das Mixtape ja komplett ausgestorben, sozusagen.
Ja.
Kann man so unterschreiben, ne? Gut, dann kommen wir jetzt zum interaktiven Teil unseres Podcasts. Das lustige Liederraten.
Auweia.
Und zwar habe ich mir gedacht, es ist doch bestimmt total lustig, wenn ich dir ein Rätsel stelle und unsere Hörer auch mitraten können und alle dann drüber lachen können, wenn du falsch liegst. Oder?
Genau, also, für solche Sachen stelle ich mich doch wenigstens gerne zur Verfügung. Ja, ja.
Die Aufgabe ist folgendes. Ich stelle dir verlese fünf Texte. Der Ursprung sind Songtexte, die ich übersetzt und sprachlich angepasst habe. Also ich habe sie relativ frei übersetzt, damit man nicht schon von der 1-zu-1-Übersetzung im Kopf irgendwie den Ursprungssongtext erraten kann.
Das macht es noch extra schwer.
Ja, ist extra schwer, genau. Und deine Aufgabe ist jeweils, das Lied herauszufinden.
Als ob ich die Texte kenne von allem.
Okay, ja,
probieren wir es mal.
Probieren wir es einfach mal aus. Ich gebe dir einfach mal eine Aufwärmfrage. Wobei, es kann natürlich sein, dass du vielleicht auf das Lied kommst, aber nicht auf den Titel. Dann müssen wir uns das überlegen. Dann schneide ich dein Gestottere raus und schneide dann hinterher rein, dass du natürlich auf den Punkt genau das Richtige gesagt hast. Na gut, machen wir mal kurz eine Aufwärmfrage. Die ist jetzt ganz leicht. Der Text lautet: Nein, 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 es gibt keine Grenze.
Was? Moment. Da hast du mich jetzt schon.
Das war jetzt die einfache Aufwärmfrage.
Ja, mich selbst scheitere.
Ja, soll ich direkt auflösen oder willst du noch überlegen?
Ich glaube, da komme ich jetzt nicht drauf.
Das ist No Limit von Too Unlimited.
Oh, klar. Aber siehst du, das wäre so ein Beispiel davon, wo ich jetzt das Lied kenne, aber weder sozusagen den Titel noch die Band dahinter in dem Augenblick.
Ja, mal gucken, ob dir das jetzt noch fünfmal passiert. Wo fangen wir denn mal an? Ah, hier, das kennst du bestimmt. Meine Einsamkeit bringt mich um und ich muss gestehen, ich glaube immer noch daran. Wenn ich nicht bei dir bin, verliere ich den Verstand. Gib mir ein Zeichen, bagger mich bitte noch einmal an.
Kannst du das nochmal wiederholen?
Ja, auch als Tipp, das ist der Refrain von dem Lied.
Ja, ja, ich überlege gerade, aber...
Meine Einsamkeit bringt mich um und ich muss gestehen, ich glaube immer noch daran. Wenn ich nicht bei dir bin, verliere ich den Verstand. Gib mir ein Zeichen, bagger mich bitte noch einmal an.
Oh, ich komme jetzt fast drauf, wir haben nächstes Killing Me. Mein Gott, Philipp, das ist echt super schwierig, weißt du das?
Bagger mich bitte noch einmal an, kann man auch, wenn man es wörtlich übersetzen mit Schlag mich Kleinkind noch einmal.
Ach, Britney Spears.
Genau.
Hit me baby one more time. Noch da, mein Gott.
Ah, das Spiel ist super.
Oh, meine Hirnbindungen leiden jetzt schon.
Ich finde es super. Egal. Nächstes, auch sehr bekanntes Lied aus den 90ern. Wenn es Johannes mit den baumwollenen Augen nicht gegeben hätte, wäre ich längst verheiratet.
Okay, Cotton Eye Joe, ja.
Super, richtig. Glückwunsch.
Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.
Gut, Punkt für dich. Dann direkt das nächste. Jeder stottert auf die eine oder andere Weise, also hör dir meine Nachricht an.
Ah, Scatman John.
Nüchtern betrachtet, genau.
Scatman, ja.
Wenn der Stottermann es kann, kannst du es auch. Wunderbar. Mensch, jetzt hast du richtig Boden gut gemacht. Da muss ich hier mal ein bisschen...
Jetzt bin ich plötzlich drin, glaube ich.
Gut, dann kriegst du jetzt noch zwei, die sind richtig trashig und auch ein bisschen, also aus meinem Empfinden her, ein bisschen schwieriger. Die Jagd ist besser als die Beute. Wir verändern die Melodie. Wir brauchen eure Unterstützung. Wenn ihr euren Atem zurück habt, schlagen wir die erste Seite des zweiten Kapitels auf. Haltet euch bereit für den Rhythmusangriff, der wie ein Verrückter die Tanzfläche überfällt.
Ich überlege gerade, ist das irgendwas von Scooter?
Ja, ich verlese weiter und dann kommst du gleich bestimmt drauf. Haltet euch bereit für den Rhythmusangriff, der voll einschlagen wird. Haltet die Spur, spült das Geschirr und nebenbei, wie viel kostet der Fisch?
Ja, how much is the fish?
Genau richtig. Okay, dann gehen wir noch ein Trash-Level nach oben, wobei das kaum geht von Scooter, mit folgendem Text. Vergnügen und Schmerz sind mitunter das Gleiche. Ich schäme mich nicht dafür, dass es keinen Namen für dieses Spiel gibt. Dieses Spiel, das dafür sorgt, dass mein Herz pumpt. Bum, bum, mein ganzer Körper springt. Liebe, den ganzen Tag, die ganze Nacht. Das Zeichen für den Frieden leuchtet hell. Alle, steht alle auf und singt laut mit. Dies ist das Lied, bei dem ihr euch stolz fühlen werdet.
Das ist doch DJ Bobo, oder?
Genau.
Everybody?
Genau, DJ Bobo mit Everybody. Pleasure and pain, sometimes the same. I'm not ashamed, there's no name for the game that makes my heart still pumping. Boom, boom, my body is jumping. Love, every day and night, the sign for peace is shining bright. Everybody, everybody, get up and sing it loud. This is the song that makes it everybody. Mein Gott, hast du es hinter dich gebracht?
Ah, ich weiß nicht, ob es jetzt gut war oder schlecht war, dass ich das am Ende konnte.
Ich fand es auch ein bisschen erschreckend, dass du die ganzen Trash-Sachen direkt aus dem Stegreif konntest.
Ja, jetzt bin ich entlarvt.
Genau. Ja.
Aber nicht schlecht, ja, war doch jetzt ganz nett eigentlich. Ja. Aber es ist trotzdem doch sehr anders, als wenn man tatsächlich die Musik hört, weil ich persönlich habe sonst eigentlich immer den akustischen Zugang zu solchen Liedern.
Ja, es ist ja auch irgendwie relativ klar, ne? Man, also gerade als Kind, so in den 90ern, da kannte man die Texte ja auch gar nicht so. Also man hat dann, man konnte ja mit Englisch nicht so viel anfangen, sage ich mal. Das heißt, wenn es nicht gerade irgendwie so ein Lied war, was auch später noch im Radio lief oder was halt so trashig ist, dass man es irgendwann wirklich kennt, dann hat man auch nicht so viele Chancen, das irgendwie im Kopf so zu übersetzen oder herauszufinden.
Das stimmt. Wobei es auch ganz interessant ist, weil ich finde, man erwirbt sich ja irgendwann so eine gewisse Bibliothek im Kopf, was so die verschiedene Musik angeht und verschiedenen Songs und Bands und so weiter. Und am Ende ist es relativ schwierig, noch mehr rauszukriegen, was man eigentlich ursprünglich schon irgendwo kannte und was man sich später irgendwo erschlossen hat.
Ja, das stimmt. Wobei, man braucht ja dazu auch eine gewisse Affinität zum Englischen, sage ich mal. Also wenn man jetzt mit Englisch nicht so viel am Hut hat, sage ich mal, dann stellt einen so eine Aufgabe wirklich, glaube ich, vor Probleme. Aber
ja, dann auf jeden Fall richtig, wenn man also, den Kontext das gar nicht versteht.
Genau, und die Texte von Scooter und von DJ Bobo zeigen ja auch, dass man nichts verpasst, wenn man die Texte nicht versteht. Ist ja dann doch eher Nonsens. Gut, jetzt haben wir ja ein paar Bereiche abgedeckt oder schon mal angerissen, sage ich mal. Wollen wir denn direkt mal in irgendeinen Trend reingehen, den es so in den 90ern gab?
Ja, auf jeden Fall. Womit fangen wir an? Also ich würde sagen, jetzt waren wir zwar gerade auf der Scooter-Schiene und so und DJ Bobo, aber wo ich erstmal anfangen würde, gerne, gerade was jetzt so die Mainstream-Pop-Schiene angeht, wären dann eigentlich das Phänomen der Boygroups und Girlgroups, die ja doch sehr, sehr 90er waren.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da gab, also allein mit dem Aufzählen aller Boy- und Girlgroups kann man ja irgendwie Stunden verbringen. Ich meine, Backstreet Boys waren ja mit die bekanntesten, dann gab es noch NSYNC, Take That, im Deutschen gab es auch noch Echt oder Spice Girls und wie sie alle heißen. Unfassbar. Genau. Und das große Drama war ja, als Take That sich getrennt haben.
Also ich fand es nicht so dramatisch, aber ja, generell gab es da so einige. Ich glaube auch damals, das war noch zu Grundschulzeiten, oder?
Nee, das muss 5. oder 6. Klasse gewesen sein. Also bei uns dann halt diese Orientierungsstufe.
Echt?
Ich erinnere mich nämlich
auf jeden Fall in der Zeit, ja.
Ich erinnere mich nämlich ziemlich genau daran, dass da ein paar Mädels aus meiner Klasse sehr am Boden zerstört waren, weil Take That, ich kannte Take That überhaupt nicht. Also der Name war mir kein Begriff. Backstreet Boys kannte ich zumindest vom Hörensagen. Wobei, was heißt vom Hörensagen? Es war ja gerade Nick Carter, war ja einer von den Backstreet Boys, und Aaron Carter, sein kleiner Bruder, hat es ja auch in die Charts geschafft. Ich war damals natürlich hier popkulturell direkt ganz vorne mit dabei. Auf jeden Fall, als Take That sich getrennt haben, waren halt viele Mädels wirklich zutiefst am Boden zerstört.
Ja, auf jeden Fall. Also das Phänomen war ja auch bei den Boygroups, dass eigentlich die überwiegende Zuhörerschaft weiblich war.
Ja.
Und dann auch recht bedingungslos. Allerdings nicht nur, muss man sagen. Also erstens haben ja diese Boygroups nicht nur Musik gemacht, sag ich mal, für Mädchen. Es gab auch andere Songs dabei. Und was ich auch interessant fand, dass damals aber auch zu Grundschulzeiten bei uns so die harten Jungs aus der Klasse, ja, dass die zum Teil auch dann gesagt haben, oh, Backstreet Boys, die sind klasse.
Ja, stimmt. Ich erinnere mich so dunkel daran. Ja.
Eigentlich aus heutiger Zeit ein bisschen seltsam, aber ja, doch, so war es.
Es gab auch, also es gibt ja so Geschichten, die kann man Jahre später erzählen und die sind dann nicht mehr so peinlich, weil es ja Jahre oder Jahrzehnte her ist, deswegen erzähle ich das jetzt mal. Es gab ja auch diesen sozialen Druck in Anführungsstrichen, also Boygroups waren halt so präsent, dass ich mir halt irgendwann gedacht habe, Mensch, ich will ja ein bisschen irgendwie sozial mehr dazugehören, also in der Orientierungsstufe war das, und dann habe ich mich halt auch für eine Boygroup sozusagen entschieden und habe da halt gesagt, okay, ab jetzt bin ich Backstreet Boys Fan. Ich habe ja mal in einem anderen Podcast erzählt, dass ich das genauso auch mit dem Sport gemacht habe. Ich habe einfach irgendwann beschlossen, ich bin Werder Bremen Fan, ohne mich mit Fußball auszukennen. Genauso habe ich dann damals auch beschlossen, ich bin jetzt Backstreet Boys Fan, und habe dann aus der Bravo, die ich natürlich gelesen habe, mir dann das Backstreet Boys Bügelbild auf ein T-Shirt gebügelt und ein Backstreet Boys Medaillon gebaut, was der Bravo beilag. Bin dann mit einem Tag in die Schule gegangen und wurde halt so komisch von allen Leuten angeguckt, dass ich es dann halt sehr schnell hab sein lassen. Aber ich hatte auch ein großes, aus der gleichen Bravo, ein großes Nick Carter Poster über meinem Bett hängen.
Jetzt habe ich Bilder in meinem Kopf.
Ja, das war halt, das ist, wie ich halt irgendwie auch irgendwann Werder Bremen Sachen an der Wand hängen hatte, ohne Bezug dazu. Ich wollte halt gerne ein Fan davon sein, und also habe ich alles getan, wovon ich halt ausging, dass man das so macht als Fan. T-Shirt aufhängen, Bügelbild aufbügeln.
Nicht schlecht.
Nur die Musik habe ich halt nicht gehört.
Ja gut, bei mir war es dann eher halbherzig. Also ich habe da mal solche Sachen dann ohne Insignien gemacht. Aber ja, Backstreet Boys war auch so eine Geschichte. Oder ja, auch was vielleicht etwas zweifelhaft ist aus heutiger Zeit, aber die Prinzen.
Ja, die Prinzen natürlich.
Die habe ich auch entschieden, die sind toll. Heute kann ich mir nicht nachvollziehen, warum, aber...
Ich kann die Stimme von diesem Frontmann kann ich irgendwie nicht so gut hören. Der hat ja so eine markante Stimme, sage ich mal.
Ja.
Und irgendwie, also ich sag mal, wenn ich nur irgendwie 3 Takte von Küssen verboten höre, dann stellen sich mir direkt die Nackenhaare auf.
Küssen verboten, Küssen verboten, Küssen verboten, streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte das geglaubt. Küssen ist bei mir nicht erlaubt.
So geht's mir heute auch, aber damals, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich war es auch so diese Geschichte mit irgendwie keinem Gruppendruck oder generell, man muss jetzt irgendwo da jetzt Fan sein, dann behaupte ich das jetzt einfach mal so.
Ja, also ich meine, die Prinzen waren ja auch echt noch präsent da im Radio. Also es gab ja auch Küssen verboten war ja drin und hier... Alles so geklaut, Schwein sein.
Genau, das waren so die Sachen, die am präsentesten waren. Aber was man im Prinzip auch so gut halten kann, das war ja keine gecastete Band in dem Sinne, ja. Was ja eigentlich heutzutage auch so ein bisschen die negative Konnotation mit Boygroups ist oder Girlgroups, dass die ja eigentlich gecastet sind, recht künstlich von Produzenten zusammengestellt werden und dann irgendwelche Leute dann auch gucken, okay, was ist jetzt der Musikgeschmack der Massen, was muss man da jetzt schreiben und was sollen die jetzt, also welche Rolle sollen die im Endeffekt spielen und verkörpern, und dann wird das irgendwie künstlich als Retortenband vermarktet und auf den Markt geschmissen.
Ja, also das konnte man gerade bei den Backstreet Boys auch sehr deutlich sehen. Also da war im Prinzip für jedes Männerstereotyp oder sagen wir mal, vielleicht nicht Männer, sondern heranwachsender Junge Stereotyp, gab es dann halt eine Entsprechung in der Band. Also die Leute, die dann eher auf schmalzige Typen stehen, wobei das waren sie alle, die eher auf, also ich weiß noch, dieser AJ, ich kenne halt nur noch AJ und Nick Carter. Und dieser AJ, der hatte immer so ein Feinripp-Unterhemd und glaube auch so eine Sonnenbrille. Also wer halt mehr auf diesen herberen Charme mit Feinripp-Unterhemd steht, der hat dann halt AJ anhimmeln können, also als Mädchen. Und wer mehr auf die braveren Jungs steht, konnte dann halt einen von den anderen noch anhimmeln. Also das war schon sehr darauf getrimmt, dass halt junge Mädchen da eine Figur halt sozusagen finden.
Ja. Und eine Frage an dich jetzt mal, weil du mich schon vorhin Fragen gestellt hast. Mir von Fragen gestellt hast, mein Gott, schweres Deutsch. Weißt du denn, was so ungefähr so die erste wirkliche Boygroup war?
Die erste wirkliche Boygroup? Also Boygroup im Sinne von, also Boygroup kann ja nicht nur sein, oder ist ja nicht nur einfach eine Band aus Jungs, sondern das müsste ja schon sowas Gecastetes sein, oder?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob die gecastet sind in dem Fall. Aber die trotzdem, wenn man sich auch noch jetzt irgendwie so ein Video von denen anschaut, trotzdem einem noch gleich so wirken, okay, das ist eine Boygroup, man merkt es auch gleich.
Ich kenne ja nicht so viele Boygroups. Vor allen Dingen weiß ich nicht, wann die aufkamen. Das war
schon Mitte der 80er tatsächlich.
Mitte der 80er sogar? Nee, dann muss ich passen.
Die hieß New Kids on the Block.
Ah, New Kids on the Block, ja. Die tatsächlich, die kennt man. Also, ja. Hast du tatsächlich recht.
Und die wurden erst aber sogar noch als Teenie-Band bezeichnet. Und dann später erst als Boyband oder Boygroup. Also das war halt noch vor diesem sozusagen Phänomen. Aber klar, war auch das Merkmal, ne? Popmusik... Alles Jungs natürlich im ähnlichen Alter, irgendwie so Teenager oder junge Twins. Und die natürlich dann auf der Bühne gemeinsame Tanzeinlagen dann aufgeführt haben.
Ja.
Und wenn man sich das anguckt, zum Beispiel von You Got It aus dem Jahr 88, das sieht schon 1A aus wie aus den 90ern von den anderen Bands später.
Ja. Ja, also ich sag mal, Boygroups, die treiben ja auch so ein bisschen dieses Showprinzip noch auf die Spitze. Also die müssen nichts können, außer singen. Das muss man heutzutage auch nicht mehr, seit es Autotune gibt. Aber die müssen halt singen können. Die müssen kein Instrument beherrschen können, nichts. Die müssen halt gut aussehen. Und dann stehen sie auf der Bühne und üben eine Choreografie ein und das war's.
Also ein paar Bewegungen sollten sie schon noch hinkriegen, ne, für die Choreografie.
Ja, das stimmt. Aber das wird ja, das müssen die nicht selber mitbringen. Also das wird denen halt antrainiert oder beigebracht. Antrainiert klingt eher wie so bei Hunden, aber halt beigebracht, sage ich mal. Nee, also... Die Boygroups, das war schon was, also die waren immer so geleckt und so allglatt irgendwie. Und ich weiß auch noch, ich habe irgendwann mal irgendwann im Fernsehen so ein Making-of von irgendeinem Video von den Backstreet Boys gesehen. Und da liefen die vier Boygroup-Mitglieder halt auf die Kamera zu. Und einer von denen hat halt so ein, also waren natürlich alle mega geleckt und alles irgendwie mit Schminke überdeckt und alles mögliche. Aber einer hatte halt ein Pflaster auf der Brust. Und dann wurde er hinterher gefragt, warum er denn ein Pflaster in diesem Video auf der Brust hatte. Und dann hat er gesagt, ja, um zu symbolisieren, dass sie halt auch verletzlich sind und so. Oh, echt, ey. Jahre später könnte ich noch kotzen, wenn ich daran denke, so. Aber man muss auch sagen, Boygroups haben halt auch eine richtig, also die haben nicht nur Identifikationspotenzial geboten auf der einen Seite für die Mädels, sondern die haben halt auch Angriffsfläche geboten. Also die waren irgendwie präsent, so. Man hat drüber geredet. Ja. Entweder hat man sie geliebt oder man hat sie gehasst.
Und polarisierend, richtig.
Also wenn ich überlege ans Internet, das frühe Internet in den 90ern, da gab es ja unter anderem die Parodie von Everybody.
Names with My Heart, oder?
Nee, von... Ach so, was? Ich glaube von Everybody, oder? Warte mal.
Ich glaube, da muss alle so als Fruchteln sozusagen vor unten genau. Oder?
Which Backstreet Boy is gay, hieß das. Und I Want It That Way, natürlich.
Jetzt, ach, richtig, ja, mein Gott, ja.
Jetzt, wo ich gerade den falschen Titel sage, kommt der richtige natürlich.
Dann so, weil du den falschen Titel genannt, ja. Jetzt kommt der richtige, ja. One Backstreet
Boy is gay, but we... Und das haben wir natürlich mit Hochgenuss gehört und auch untereinander verteilt und so, weil... wir natürlich dann irgendwann Ende der 90er da überhaupt nichts mehr mit anfangen konnten, sag ich mal.
Ich erinnere mich. Irgendwann war das was mit Soufflé, kam irgendwie ein Text vor.
Ja, genau.
das weiß ich noch.
Baking up a Soufflé. Na, egal. Ja, also auf jeden Fall die Boygroups waren da echt ein ganz wichtiges Zeichen der 90er. Und man hat ja versucht, das mit Girlgroups ähnlich erfolgreich zu machen, aber Girlgroups gab es ja nicht ganz so viele, beziehungsweise außer Spice Girls fallen dir gar keine ein.
Doch, es gab noch welche, zum Beispiel All Saints, kennst du sicher.
Ja, stimmt, natürlich, ja.
Ich hatte zum Beispiel Never Ever in den 90ern.
Oder Pure Shores, ist ja auch bekannt.
Ja gut, das war dann 2000, meine ich, aber...
Oh, ja.
Also, gut, ist an der Grenze dann, ne?
Ja.
TLC sagt dir doch bestimmt was.
Wie, was?
TLC.
Ah, ja, TLC, ja doch. Pretty? Oder Pretty? I'm Pretty? Pretty Woman? Keine Ahnung.
Das weiß ich jetzt nicht. Was ich noch kenne von denen ist Waterfalls natürlich.
Ah ja, stimmt, ja.
No Scrubs wird mir sonst noch einfallen von denen. Und im deutschen Bereich Tic-Tac-Toe.
Ja, stimmt. Tic-Tac-Toe natürlich. Aber waren die denn auch so gecastet? Also ich hätte die jetzt nicht so als Girl-Group per se betrachtet.
Das stimmt, eigentlich passen sie nicht wirklich in dieses Schema rein, zumal sie auch wirklich sehr skandalträchtig waren im Vergleich. Ja, die waren eh nicht so geleckt und bei den meisten anderen war es ja eher so, dass die dann so für Show mal so ein bisschen provokant waren, aber bei denen, die waren wirklich anders drauf.
Ja, also Tic-Tac-Show ist gleich ein super Übergang, aber vielleicht schließen wir noch kurz das Thema Boy- oder Girl-Groups ab. Hast du da noch irgendwas zu sagen?
Ja, eins kann man noch sagen, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die ziemlich seicht waren und dann ziemlich gecastet und aus der Retorte und wenig Eigenständigkeit da war. Aber trotzdem war es für viele Künstler dann auch ein Sprungbrett in die Eigenständigkeit. Also viele von den Bands haben sich ja aufgelöst, gut, inzwischen immer vielleicht wieder zusammengefunden. Aber viele Einzelkünstler kamen da raus. Bei den Boygroups kann man ja schon ein paar Namen nennen, zum Beispiel, gut, Gary Barlow war nicht so erfolgreich, aber Robbie Williams natürlich, der eigentlich fast noch erfolgreicher alleine war als mit Take That.
Ja.
Dann haben wir noch Justin Timberlake von NSYNC.
Ja, stimmt, ja klar.
Oder Ronan Keating.
Mhm.
Ja, das sind alles Leute, die nachher so noch erfolgreich waren. Und auch bei den Girlgroups, allein schon bei den Spice Girls hat sich ja eigentlich jeder von denen nochmal selbst versucht. Ne? Mel C auf jeden Fall, Jerry Halliwell. Gut, Victoria Adams, ja, ist dann eher als Frau von von David Beckham, also jetzt als Victoria Beckham, bekannt geworden.
Ja.
Eher so, aber auch in dem Sinne Pop-Ikone oder Stil-Ikone, Anführungsstrichen. Aber ja, aus denen ist dann auch noch sowas geworden.
Ja. Oder ich muss jetzt gerade überlegen, war Destiny's Child, die waren doch, ja klar, waren doch auch 90er, ne?
Ja, das kann sein.
Weil Beyoncé kommt ja, war ja in Destiny's Child.
Stimmt.
Und man heute kennen alle Beyoncé, aber nicht Destiny's Child.
Ja. Verrückt.
Was ich jetzt noch kurz als Kontrast zu den Boygroups sagen wollte, ist, also die Boygroups waren immer so geleckt und der krasseste Gegensatz der 90er, also den die 90er hervorgebracht haben zu den geleckten Boygroups, waren die Kelly Family.
Aber ähnlich polarisierend.
Ich meine, welche andere Band hat es denn so in den Volksmund geschafft mit Sprichwörtern wie Ex- oder Kelly-Fan?
Genau, das hatte ich gerade auch auf den Lippen.
Ja, das ist ja, also die waren wirklich polarisierend so. Und ich meine, schon deren Cover, wo die halt alle mit ihren riesig langen Haaren drauf zu sehen waren und was alles immer so einen, ich sag mal, ländlicheren Charme hatte. Das.
Also erst einmal, Leute mit langen Haaren sind eh schon suspekt, oder?
Ja, das stimmt. Vielleicht. Wobei man dazu sagen muss, dass ich ja auch mal lange Haare hatte.
Ich sag mal nichts.
Ja, stimmt.
Die hat natürlich das komplette Kontrastprogramm. Ja, die waren eben nicht so geleckt irgendwie gecastet, sondern sie haben sich wirklich rausgearbeitet als Familie, sind als Wandermusiker umhergezogen, haben dafür eigentlich kein Geld genommen. Ich weiß nicht, haben sie auch auf der Straße gelebt, aber sie hatten ja auch diesen Second-Hand-Charme, sag ich mal, dass sie halt sich dann auch so angezogen haben entsprechend.
Hatten die nicht auch dieses Boot?
Also sie hatten ein Hausboot, genau.
Genau, wo du gerade sagst, dass ob die auf der Straße gelebt haben, fällt mir dieses Boot ein, mit dem die rumgefahren sind.
Ja, ich weiß gar nicht, wann die das hatten, aber ob die das später hatten. Naja. Aber genau, sie hatten dieses Haus. Gut, später hatten sie auch dann ein Schloss gehabt, ja.
Sogar. Ja.
Aber so oder so, sie hatten selbst dann, als sie noch wirklich kein Geld hatten und erfolgreich waren, was ja dann Mitte der 90er kam, hier in Deutschland.
Ja.
Haben sie ja trotzdem das noch immer kultiviert, dieses Image. Und gut, man kann auch sagen, es war auch eine Marke. Ne? Jeder wusste, worum es ging und sie wären ja blöd gewesen, wenn sie es jetzt verändert hätten.
Ja, genau. Also man weiß ja, es ist ja nichts überliefert, ob die Kelly-Family, ob da nicht einer der Jüngeren zum Beispiel sich vielleicht mal gerne die Haare geschnitten hätte. Oder umgedreht, ob einer der Backstreet Boys sich gerne mal die Haare hätte lang wachsen lassen. Sondern es ist halt die Marke, der man entsprechen muss so. Und das bringt halt das Geld nach Hause.
Genau, und dann war es auch noch so herzzerreißend, ja, das war etwas von der Musik her, was auch verschiedene Generationen angesprochen hat.
Ja.
Ja, wenn dann, wer war es denn, war das Patrick Kelly, der An Angel gesungen hatte?
Keine Ahnung, aber auf jeden Fall Angel war ja herzzerreißend.
Ja, da konnten dann auch irgendwie als Ode an die Mutter oder so, da konnten dann eben auch die Mütter und Großmütter sich das auch anhören und angucken.
Die Kelly Family war auch so ein echt interessantes Phänomen. Aber was ich ja interessant finde, ist, dass aktuell viele Leute so aus den 90ern im Moment halt auch als C-Promis immer wieder ausgegraben werden. Ob das jetzt das perfekte Promi-Dinner ist oder hier bei diesen ganzen Casting-Shows. Es gab in den 90ern diesen Gil. Ich weiß nicht, ob du Gil noch kennst. War auch, ist nie richtig groß geworden. Aber dieser Gil, der war halt auch bei in irgendeiner Castingshow oder bei Let's Dance oder weiß ich nicht. Also irgendwann, keine Ahnung, saß ich auf dem Sofa mit meiner Frau, sie hat halt so eine Castingshow geguckt, ich natürlich nicht. Hab mich in meinem iPad vergraben und sie meinte irgendwann, hier, das ist was für euren Podcast, das ist dieser Gil. Und dann habe ich gesagt, was, wer? Muss es erstmal wieder googeln. Aber doch, tatsächlich, Gil war in den 90ern schon ja ein Sternchen. Und also, ich sag mal, wer in den 90ern B-Promi war, der kommt halt heute nicht über C-Promi hinaus oder so.
Ja, sonst bei der Kelly-Family, wo wir gerade bei dem Thema sind. Joey Kelly ist ja heute auch so als Extremsport, in Anführungsstrichen, auch noch bekannt. Ja. Der ist sich ja auch für nicht zu schade. Ne? Da macht er auch beim TV Total Turmspringen und solchen Klamauk mit.
Ja.
Ist dann in Talkshows, sitzt er dann da und, weiß nicht, erzählt sonst was. Was erzählt er eigentlich? Wie toll ist es, Extremsport zu machen? Ich weiß es gar nicht genau.
Was mich interessiert ist, warum die das machen. Also ob die das Geld, was sie in den 90ern verdient haben, einfach ausgegeben ist und die jedes bisschen Publicity brauchen, um wieder Geld reinzubekommen. Oder ob die einfach genug Geld haben, aber einfach sozusagen das Bühnenlicht oder das Rampenlicht vermissen und deswegen halt wieder ins Fernsehen gehen.
Gute Frage. Wahrscheinlich sind die Motivationen unterschiedlich bei so vielen verschiedenen Leuten.
Ja, das stimmt. Kann man bestimmt
manche mögen es bestimmt auch gerne. Meine, ja. Wenn man irgendwas hat, was man dann gerne mag. Ich denke, also Joey Kelly zum Beispiel wird, denke ich, diese extremen Sporteinlagen schon mögen. Und wenn er da auftritt, dann ist es dann für ihn einfach Spaß an der Freude. So halt wie Stefan Raab auch. Ne?
Ja.
Wo er auftritt, da merkst du ja auch, dass er immer mit jeder Phase seines Körpers dabei ist und einfach Spaß hat. Und es eigentlich relativ wurscht ist, ob das jetzt irgendwie, also wie das jetzt ankommt in dem Augenblick. Hauptsache, er hat die Quote und bekommt das Geld dafür und kann er sein Hobby und seinen Spaß zum Beruf machen.
Ja, das stimmt. Na gut, wir können ja jetzt mal überleiten. Du hast eben ja schon Tic-Tac-Toe angesprochen.
Ja.
Ein Tic-Tac-Toe führt uns in ein anderes Genre ein, was auch in den 90ern ja mehr und mehr zum Tragen kam, nämlich Hip-Hop. Mhm. Hip-Hop und Rap waren halt erstmal US-amerikanische Phänomene, die dann so langsam zu uns rüber schwappten. Und da in Deutschland kann man halt irgendwie die Fantastischen Vier da nennen oder Fettes Brot oder halt Tic-Tac-Toe zum Beispiel, die halt da in dieser Rap-Hip-Hop-Ecke ja sehr bekannt waren.
Vielleicht sollten wir erstmal mit den Fantastischen Vier anfangen, oder? Weil die haben ja eigentlich Hip-Hop erst in Deutschland richtig groß gemacht in dem Sinn. Also vorher war es ja ziemlich verbunden, wenn das überhaupt gehört wurde hier mit, ja, ich sag mal eher der amerikanischen und schwarzen Unterschicht, die halt irgendwie auf der Straße sitzen und da die Mülltonnen anzünden.
Einfach ja.
Und dabei irgendwie dann vor sich hin rappen und dann die Gegner einschüchtern,
die
Gangs und so. Und jetzt kamen halt diese Jungs aus der Mittelschicht,
ja,
zur deutschen Mittelschicht, auch keine Einwanderer oder sonst was, wo man sagt, okay, ja, es ist irgendwie jetzt hier so Ethno-Rap oder sowas. Nein. Und singen plötzlich auf Deutsch auch noch, rappen auf Deutsch und stellen halt dieses Image von dem Hip-Hop und Rap auf den Kopf.
Ja.
Und sind auch noch damit wahnsinnig erfolgreich.
Ja, wobei das natürlich auch anfangs Schwierigkeiten hatte, ne? Also ich meine, die Fantastischen Vier gibt's ja seit 89, glaube ich, oder 90? Nee, ich glaube 89. Haben doch jetzt gerade 25-jähriges Jubiläum, Bandjubiläum.
Stimmt, ja.
Und als sie angefangen haben, da kannte man Hip-Hop oder Rap ja noch gar nicht. Und dann wussten auch Festivalveranstalter, die gar nicht so recht einzuordnen. Und da gibt es so diese Anekdote, die Fantastische Vier auch selber erzählen, dass die auf einen Festival geladen waren, auf ein Metal-Festival. Und dann da vorne vor den ganzen Metalheads, die da halt performt haben. Und dann halt ausgebuht wurden und auch mit irgendwie Bechern voller Bier beworfen wurden, weil das halt natürlich der absolut falsche Musikstil für so ein Metal-Festival war. Also die wurden sehr erfolgreich, aber ich meine, bis Mitte der 90er hatte man ja eigentlich auch nichts von denen so richtig gehört, oder? Also so, ich weiß nicht, wann jetzt die da zum Beispiel rauskamen.
92 meine ich, also es war dann schon Anfang der 90er,
ja. Ah, okay, ja, dann noch ein bisschen früher, als ich dachte, ich hätte jetzt so...
Da war die Durststrecke nicht ganz so lang.
Ja. Nee, aber ja, Hip-Hop hatte ja auf jeden Fall einen schweren Stand einfach hier. Weil, wie du schon sagtest, das ist ja eigentlich so dieses Unterschichtengefühl. So, du bist ja der am untersten Rand der Gesellschaft, musst mit Rassismus kämpfen. In den USA hat ja jeder potenziell eine Waffe. Das heißt, du bist ständig in Schießereien verwickelt. Potenziell deine Freunde, die du hast, sind im Gefängnis und das harte Straßenleben und was weiß ich so. Und der Kontrast dazu sind bei uns privilegierte Weiße, die halt irgendwie über ihr Leben oder über irgendwelche Alltagssachen rappen. Das war schon ein starker Kontrast. Ich meine, ja. Mitte der 90er wurde halt Tupac in den USA erschossen und Tic-Tac-Toe rappen über Ich find dich scheiße. Also das ist halt einfach ein starker Kontrast.
ja, richtig, in den USA gab es einen richtigen Krieg dann auch. Man kann es eigentlich fast schon so sagen, indem er dann erschossen wurde, hat sich dann tatsächlich zu so einem Krieg ausgeweitet zwischen West- und Ostküste, der sehr rebellisierend waren.
Ja, die Fragmente kennt man ja heute noch mit West Coast und East Coast, was dann halt auch so manchmal noch, auch wenn heute noch neue Songs produziert werden, hört man manchmal noch als Einstieg jemanden West Coast sagen oder East Coast halt.
Ja, muss dann gleich schon angesagt werden, damit man weiß, aus welcher Hood man kommt.
Ja, genau, ja.
aber wie gerade sagst, jetzt Fantastische Vier waren jetzt eigentlich eher dann harmlos. Also an sich muss man sagen, nett gerappt und so. Auch super Songs, also die da mag ich gerne.
Ja.
Auch was sie sonst hatten, zum Beispiel Sie ist weg kann man ja noch nennen oder MFG.
Mhm.
Waren ja auch Hits. Nicht so unrecht, wie ich finde. Aber es war trotzdem alles eher auf, ich will nicht sagen intellektueller Ebene, aber schon eher so harmlos, gutmütig. Und wenn du jetzt natürlich wieder sagst, jetzt kommt Tic-Tac-Toe mit, ich finde dich scheiße, dann war es natürlich trotzdem wieder ein Kontrast.
Ja, das stimmt. Ja,
zumindest für deutsche Verhältnisse.
Ja. Ja, das stimmt. Also die haben ja, also was ich an Tic-Tac-Toe so wahnsinnig faszinierend finde, ist, dass die haben unglaubliche Stimmen einfach. Also dieses, was die sich da so rausrappen können, die können so richtig den Hass und die Emotionen richtig krass rüberbringen. So. Also auch diese Verabscheuung gegenüber anderen Leuten ist ja gerade in ich finde dich scheiße, darum geht's ja. Das ist halt echt enorm so. Also wenn man sich stattdessen, wie hieß sie noch hier, weil ich ein Mädchen bin, Lucy Electric.
Electric, glaube ich, ja.
Mit weil ich ein Mädchen bin, so die ja rappt halt auch über ja harmlosere Sachen und hat halt auch eine normale Stimme, sage ich mal, aber das ist halt nicht so, die kann halt nicht so bösartig sein und nicht so rotzfrech klingen wie Tic-Tac-Toe.
Aber das hatte ich vorhin kurz angedeutet, also bei denen hat man das Gefühl gehabt, dass es auch irgendwie was dahinter war, dass es irgendwie von Herzen kam, die ganze Geschichte. Dass es nicht irgendwie so gespielt war.
Sonnenbank, du hast dich schon ein Herz verbrannt, doch wer braun sein will, muss leiden, es lässt sich leider nicht vermeiden. Spieglein an der Wand, wer ist die schönste, kühlste, beste hier im ganzen Land? Es ist schwer, dich zu beschreiben, die Wörter zu vermeiden, die ich hier nicht sagen will, doch was zu viel ist, ist zu viel, ich will dich scheiße.
Und die waren ja dann auch als Skandalband dann bekannt in den 90ern. Also erstmal gab es einen Skandal, dass sie wohl jünger gemacht wurden, als sie tatsächlich wohl waren, als sie gegründet wurden, um es halt irgendwie noch krasser zu machen. Ne? Dass man sagt, jetzt kommen sozusagen hier die Jugendlichen und benutzen diese unflätige Sprache. Das kann man sich auch schon fast kaum vorstellen, aber in den 90ern war es ja trotzdem auch so eine gewisse Übergangszeit, seit den 80ern, in der so Gossensprache oder Schimpfwörter und so langsam salonfähig wurden in den Medien.
Ja.
Ich denke, das war in dem Sinn auch eher ein Meilenstein.
Ja, das stimmt. Also man muss ja sagen, zum Beispiel das Wort Scheiße war halt in den 90ern wesentlich schlimmeres Wort als heute. Also Scheiße, das kannst du ja heute sogar in irgendwelchen halboffiziellen Kontexten kannst du das sagen. Also selbst ein Politiker kann sich hinstellen und sagen, ich finde die Arbeit der Opposition scheiße. So, und da wird keiner sagen, oh, der hat Scheiße gesagt. So, aber in den 90ern?
Also in den 90ern wäre das so anders gewesen auf jeden Fall.
Genau, richtig, ja. Ja, also Tic-Tac-Toe, die wurden ja auch dann parodiert in der großartigen Wochenshow.
Ja, gab's ja. Ich finde das eigentlich das Beste an der ganzen Band.
Ja, Rickys Popsofa.
Ja.
Aber außer Ricky, ich weiß gar nicht, wie die anderen beiden hießen. Ricky?
Jesse, oder?
Ja, stimmt, Jesse gab's auch noch.
Da war noch die, glaube ich, eine Art Lee, genau, hieß die andere, ne? Die, glaube ich, als Prostituierte was gearbeitet haben soll. Irgendwas war da.
Ja.
Aber jedenfalls, die haben sich sowieso auch öffentlich gefetzt und haben sich dann mehrmals getrennt und dann irgendwie wieder vereinigt und dann wieder getrennt.
Ja, dann gab's doch aus Tic-Tac-Toe wurde Tic-Tac-Toe und aus Tic-Tac-Toe wurde dann Sarah at Tic-Tac-Toe und dann wurde wieder Tic-Tac-Toe daraus.
Ja, stimmt.
Das war echt, war schon echt ein Affentheater irgendwie.
Ja, aber ja, trotzdem sehr erfolgreich auch und haben sogar 2 Nummer-1-Singles gehabt. Mit Verpiss dich und Warum?
Ja, also bei Warum, glaube ich, ging es da nicht auch um Drogen auch? Also, oder war das nur eine Trennung? Ich habe es nicht mehr im Kopf, ob das...
Ich weiß nicht mehr, ob es da war. Ich verwechsel den Sachen auch immer.
Ja.
Aber ja, sie waren durchaus gesellschaftskritisch, muss man dazu auch noch sagen. Ja.
Ja.
Also, wo wir jetzt irgendwie zu negativ und jetzt hier in die, weiß ich mal, Fäkalschiene jetzt packen und sagen, die haben eigentlich nur irgendwie missgebaut. Also nee, die haben durchaus auch gesellschaftliche Zustände angeprangert.
Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, das, was du in Deutschland als Problem haben konntest, das haben die halt schon irgendwie thematisiert. Ja. Also irgendwie, also gerade was du als Mädchen haben konntest, irgendwie Trennung oder irgendwelche Fake-Freundinnen, die halt immer nur so tun oder dumme Tussen oder was weiß ich. Das war halt schon irgendwie da, während die Fantastischen Vier dann doch eher fröhliche Sachen wie bei Lida oder sowas, wo es einfach nur um eine Frau geht, die Männer gegeneinander ausspielt.
Genau, aber das ist ja auch der anderen unterschiedlichen Lebenswirklichkeit geschuldet, würde ich dann sagen.
Ja, aber wo wir eben ja gesagt haben, in Amerika, da hatte der Rap sozusagen mehr zu sagen als in Deutschland. Das ist ja auch nicht ganz richtig. Also klar, der richtige Gangster-Rap, wo man eigentlich jetzt auch als prominentes Beispiel Coolio mit Gangsta's Paradise zum Beispiel anbringen muss. Also dieser Gangster-Rap, der hatte natürlich seine Daseinsberechtigung, aber so ab Mitte der 90er wurde ja überall gerappt, ob das jetzt sinnvoll war oder nicht. Also auch in Liedern wie zum Beispiel Informer von Snow gibt es auf einmal eine Rap-Passage, so gegen Ende oder Mitte. Total bescheuert. Dann hast du so einen Break im Lied und dann fangen sie alle an zu rappen sich die Seele aus dem Leib und dann gibt's wieder einen Break und dann kommt der Refrain und das Lied geht normal weiter.
Ja, stimmt, das gab's ziemlich häufig, dass halt so eine Rap-Einlage plötzlich irgendwo drin war.
Ja.
Vorhin noch von TLC gesprochen, genau, bei Waterfalls ist da auch so eine Rap-Passage am Ende drin.
Ja.
Fällt mir jetzt gerade ein. Aber
gibt doch auch diverse Lieder, so wie bei Whitney Houston oder hier dieses No Woman, No Cry oder so, wo du dann auch eigentlich ist das ganz interessant. Du hörst dann am Anfang des Liedes, wie sich die Rapper auch immer begrüßen. Bei Informer ist das auch. Am Anfang begrüßen sich dann die Rapper und machen sich so ein bisschen warm und dann hört man im Hintergrund, oder nicht im Hintergrund, aber so prominent dann die Melodiestimme, die dann tatsächlich singt und zwischendurch ballern dann noch die Rapper alles, was sie haben, rein.
Aber das war ja auch ziemlich ritualisiert. Und apropos ritualisiert, weißt du denn eigentlich, wofür das Kürzel MC steht?
Mic Controller?
Master of Ceremonies.
Schade.
Also Zeremonienmeister, ne? Weil das halt tatsächlich so zelebriert wird.
Ja. Das war ja auch eine Kunst. Also ich meine, versuch mal zu rappen. Also einfach mal, was weiß ich, bei Eminem, Dim Shady mitrappen oder so. Das ist schon echt nicht leicht. Oder auch das heutzutage gibt's Rap ja immer noch, wenn du bei Macklemore versuchst mitzurappen, da kriegst du aber einen Pfoten in der Zunge.
Ja, musst du schon können.
Ja. Nee, also Rap, das war schon eine interessante Kunstform sozusagen, weil das auch Leuten, die eigentlich gar nicht so melodisch sicher waren, die vielleicht nicht singen konnten oder auch vielleicht nicht singen wollten, die Möglichkeit gegeben hat, sich trotzdem noch auszudrücken. Aber um jetzt mal den Bogen zu uns beiden zurückzuschlagen, wie hast du denn Rap und Hip-Hop selber wahrgenommen? Oder wie hat dir das denn gefallen als Kind der 90er, direkt in den 90ern?
In den 90ern gar nicht, muss ich sagen.
Das deckt sich mit dem, wie es mir gefallen hat.
Ich konnte dem Satz überhaupt nichts abgewählen. Außer vielleicht sowas wie Fantastische Vier. Das ging dann noch, aber sonst gar nicht. Inzwischen bin ich da offener, was das angeht, aber hat sich mein Musikgeschmack sowieso etwas verbreitert.
Ja.
Aber in den 90ern, nee, es ging gar nicht.
Ja, also das ging mir genauso. Also dieses ganze Rap und Hip-Hop und so, das war für mich immer, klang erstmal alles gleich. Und
ja.
Ich meine, klar, also ich hatte Gangsta's Paradise tatsächlich als Maxi-CD. Und ansonsten hatte ich überhaupt nichts Amerikanisches, wo halt irgendwie gerappt wurde. Und Fettes Brot hatte ich, dieses... wie heißt das nochmal? Jein, genau, natürlich, Jein. Mhm. Und sie ist weg von Fantastische Vier, hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da Fan von gewesen bin, soweit würde ich nicht gehen, aber das könnte man sich zumindest anhören.
Das stimmt, aber wenn du gerade sagst, als Beispiel wieder Coolio Gangsta's Paradise, du kannst dir das ganze Album ja mal anhören, dann siehst du, dass halt Gangsta's Paradise sehr heraussticht, weil es eben zwar gerappt ist, aber trotzdem sehr melodisch und halt sehr hinterlegt ist, sag ich mal, mit diesem Klangteppich und damit halt eigentlich auch schon wieder Richtung Pop tendiert. Ja. Was ja auch radiotauglich ist, im Radio gespielt wird. Und da sind wir jetzt eigentlich wieder beim Thema natürlich Mainstream, was halt dann eher auch den Massengeschmack dann vielleicht gefällt.
Ja. Ja, also Coolio Gangsta's Paradise, das ist, hat ja auch, also neben dieser sehr eingängigen melodiösen Komponente, ein schweres Wort, hat es ja auch diese Verzweiflung, die man da richtig raushören kann. Also man versteht kein Wort, aber man merkt, der Typ hat halt gerade irgendwie Schmerzen und sich wirklich in der Seele rappt. Power and the money, money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking, it's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't. Das Lied gehört ja zu einem Film.
Genau.
Und den Film kennt halt, glaube ich, keiner mehr. Aber das Lied, das kennt man ja heute noch.
Den Film kenne ich noch, habe ich damals auch gesehen. Also irgendwann zumindest später.
Wie ist der noch? Dangerous Minds?
Dangerous Mind, meine ich.
Ja, mit Michelle.
Oder Dangerous Minds oder Dangerous Minds, ja, irgendwie so. Michelle Pfeiffer, ne?
Genau, ja. Ich glaube auch, genau. Ich glaube, in dem Film wurde ja auch so ein bisschen dieser Klassengegensatz sozusagen thematisiert. Also passt
ja,
das glaub, Lied
dann
halt auch zu.
Frau Pfeiffer hatte auch eine Lehrerin gespielt, die dann in so einem Ghetto dann versucht hat, irgendwie mit den Leuten umzugehen und die so ein bisschen zu erziehen und dann auch mehr oder weniger gescheitert ist.
Ja.
Also eigentlich kann man sagen, hat der Film auch das aufgegriffen, was wahrscheinlich in vielen Rap-Liedern vorkommt.
Ja, genau. Ja gut, ich hätte jetzt sonst, glaube ich, zu Rap und Hip-Hop gar nichts mehr groß zu sagen.
Nun, jetzt können wir weitermachen.
Ja, also wir können von mir aus gut überleiten von Rap, also von dem deutschen Rap, Fantastische Vier und so, zu so einem generellen anderen Trend, nämlich Spaßmusik. also Spaßmusik im weiteren Sinne sozusagen, also Musik, die lustig ist, die vielleicht nicht deswegen in den Charts ist, weil sie besonders toll ist, sondern eher, weil sie besonders lustig ist. Und da hatten wir in den 90ern ja auch ein ganzes Bündel an Trends und Liedern und so weiter. Also ich habe eben zum Beispiel Informer beschrieben oder erzählt. Von Informer gab es eine Parodie auf Deutsch, ich weiß gar nicht mehr, wer sie gesungen hat, aber das war dann halt Ich bin ein Farmer. Und das war halt dann in Deutschland immer im Radio. Das hat aber auch eine Sache aufgegriffen, die man aus den Schlagern ja noch schon kannte, nämlich dass englische Lieder einfach, um sie fürs deutsche Publikum gefälliger zu machen, einfach auf Deutsch neu interpretiert wurden.
Also stimmt, mit ganz anderen Text und so, ganz anderer Bedeutung.
Genau. Und das war bei Informer war das ganz genauso. Also Ich bin ein Farmer war dann halt einfach die deutsche Variante. Oder vielleicht noch bekannter für den Bürger Lars Dietrich, Sexy Eis.
Sexy Eis mit Sahne.
Ja, wo er darüber rappt, wie er von einer Frau sich da zwei Kugeln mit Sexy Eis geben lassen möchte. Wobei, also das Lied ist echt witzig. Also ich habe mir das in der Vorbereitung nochmal angehört. Als Kind versteht man ja die doppelte Ebene nicht. Man versteht halt nur, dass er am Strand ist und unbedingt halt Eis haben möchte. Und hat halt Lust auf Eis. Und wenn er dann sowas rappt wie... Ich krieg diesen Text gar nicht mehr richtig zusammen, so. Ich sehe ihr dabei zu und bin völlig angetan, wie sie gewissen hat, mit viel Kraft die Sahne schüttet, indem sie wie verrückt an ihren Sahnetüten rüttelt. Und dann gibt sie zum Verzehr über ihre Kugeln ein paar Spritzer Likör. Immer mehr Leute kommen auf sie zu, die Sonne brennt heiß und ich hätte gerne eine coole Kugel. Da, als Kind denkt man sich, ja gut, der hat halt zwei Sahnetüten, da rüttelt sie dran und dann kommt mit der Sahne raus, so. Aber
ist ja klar.
Hat das halt eine ganz andere Ebene noch.
Ja, Bürger Lars Dietrich, wenn du ihn gerade erwähnst, da haben wir gleich die Überleitung zwischen Stefan Raab, mit dem er auch zusammengearbeitet hat.
Ja, stimmt. Ich meine,
die haben ja auch sowas Halbspaßiges gemacht, zum Beispiel wie Hier kommt die Maus. Ne? Also
ja.
Diese Hymne auf die Sonne mit der Maus.
Ja, das ist doch die gleiche Melodie sogar, oder nicht? Also Teile der Rap-Einlagen von Sexy Eyes sind doch, glaube ich, auch von diesem Hier kommt die Maus-Lied, oder nicht?
Boah, das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Ja, ist es. Ist mir gerade, ja, ich bin mir sicher. Ich sage jetzt einfach, das ist so, es kann keiner nachprüfen, das ist so.
Wenn Philipp das sagt, dann stimmt das so, genau. Na, aber Stefan Raab hat ja, sag mal, schon seine ganze Karriere lang irgendwie Spaßmusik gemacht. Also erstmal für andere Leute produziert. In den 90ern kann man da vielleicht auch nennen Öla Paloma Blanca.
Natürlich, das kam ja aus TV Total.
Ja. Und also, der berühmte Maschendrahtzaun.
Genau, Maschendrahtzaun, Öla Paloma, hol mir mal eine Flasche Bier, hat er auch noch gemacht und weiter weiß ich gar nicht, aber der hat ja schon in seiner Show in TV Total hat er immer die Radigramme gesungen, wo er mit seiner Ukulele losgezogen ist und dann Leuten immer so ein Liedchen gesungen hat. Und dann bei Maschendrahtzaun und Öla Paloma und den ganzen anderen hat er dann halt das tatsächlich auch als Maxi-CD rausgebracht.
Ja, Maschendrahtzaun wurde sogar zu Nummer 1 in Deutschland.
Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass Deutschland relativ empfänglich ist für solche Spaßlieder.
Auf jeden Fall, wenn man später noch an Schnappi denkt. Also
genau.
Nicht mehr ein Spaßlied, aber trotzdem wäre eigentlich auf der Erwachsenenebene eigentlich auch ein Nonsenslied. Ne? Und trotzdem hat es, glaube ich, auch auf Platz 1 geschafft damals. Also das damals, also schon später.
Ja.
Und dann, weißt du noch, er ist sogar angetreten beim Eurovision Song Contest mit Warte, hatte Dude da.
Genau, Warte, hatte Dude da. War aber, glaube ich, nicht besonders erfolgreich.
Ja, Platz habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, aber ich glaube, es ging sogar einigermaßen. Für dich mit anderen Sachen?
Ja, gut, wir sind ja, abgesehen vielleicht von den Lena Meyer-Landrut, waren wir nie besonders gut beim ESC. Oder Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, wie es ja in den 90ern noch hieß.
Ja, stimmt, da war es auch noch sehr viel schlagerlastiger zu der Zeit.
Genau. Wobei, das war da so ein Umbruch. Also du hast dann schon auch in den 90ern da beim ESC so auch so Boyband-artige Sachen da gesehen. War da nicht auch in den 90ern Las Ketchup mit beim ESC? Die so ein bisschen...
beim ESC?
Ja, oder nicht? Da lief
die doch diesen Sommer halt produziert, oder?
Ja, und war das nicht ein ESC-Lied? Bin ich jetzt auf einem völlig falschen Dampfer? Da waren doch so, oder es waren welche beim ESC, die stark davon inspiriert waren und einfach genau so klangen.
Das hast du ja immer beim ESC.
Ja, das stimmt.
Oder genau. Sich immer die aktuellen Trends rausgreifen und denken, okay, da können wir doch auch mal dran teilhaben.
Ja.
Das klappt ja auch nie.
Ja, auf jeden Fall haben die halt da auch da immer versucht, so aktuelle Trends da auf die Bühne zu stellen, aber hat halt nicht so gut geklappt. Aber egal, zurück zum Thema Spaßmusik. Ich meine, ne, Stefan Raab hat es ja schon erwähnt und Bürger Lars Dietrich und so. Die Prinzen hatten wir vorhin auch schon oder Fantastische Vier, die haben ja auch eher so spaßige Lieder dann da oben gehabt.
Ja, wenn man es in die Schublade reinstecken möchte. Aber diese Spaßmusik, da gibt es ja eins noch, was wir noch nicht erwähnt haben, das waren die Doofen.
Genau, auf die wollte ich jetzt auch hinauskommen. Wiegald Boning und Olli Dittrich.
Ja, das ist immer noch eigentlich sehr genial.
Auf jeden Fall. Also es gab ja dieses unfassbar gute Comedy-Format RTL Samstagnacht, was, wie der Name schon vermuten lässt, Samstagnachts lief. Ich durfte es relativ häufig sogar gucken, was echt großartig war. Und da gab es halt
erst nicht, das war das Problem, aber naja, später dann.
Es gab auf jeden Fall die brillanten Komiker Olli Dittrich und Wiegald Boning, der in den 2000ern mit diesem diese Quiz-Sendung. Also er hatte auf jeden Fall ein Comeback mit Genial, nee, Brillant.
Clever hat
er gehabt, oder? Clever, genau. Nicht Genial, nicht Brillant, Clever, genau.
In Clever war der. Oder sowas? Nein, das ist was anderes.
Und bei Genial daneben saß er aber auch dabei. So, jetzt haben wir aber alle Sendungen durch. Jedenfalls die beiden haben im Rahmen von RTL Samstagnacht haben die Doofen gegründet.
Ja.
Und haben dann lustige Lieder gesungen. Und das war halt sehr schräg inszeniert. Also Olli Dittrich meistens mit Gitarre, der ist ja sowieso ein begnadeter Musiker. Und Wiegald Boning, der hat dann halt meistens in so einem Duschkopf oder in so einem Topfschaber gesungen. Hatte dann recycelte Klamotten mit einer Fischkrawatte an, also sah auf jeden Fall alles sehr kaputt aus und Lieder wie Mief, also Mief war ja, glaube ich, das bekannteste von denen, nämlich jetzt auch, wenn ich stinke.
Mhm. Das kommt auch als Single auf jeden Fall, ja.
Genau, also wir hatten, glaube ich, sogar das Album von den Doofen, ja, wir hatten das auf jeden Fall mit
auch da hast du das Taschengeld für ausgegeben.
Ja, zicke, zack, zacki. Natürlich, man muss es ja für gute Dinge ausgeben oder auch unvergessen, ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze. Wunderbar.
Tuff, 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 wir fahren in den Puff.
Genau, stimmt, das hatte ich schon fast vergessen. Ich weiß auch noch, dass ich mich mit einem gemeinsamen Grundschulfreund von uns beiden oder sagen wir mal Klassenkameraden, den Sebastian, habe ich mich mal getroffen und wir haben dann immer die Lieder selber aufgenommen auf Kassette und haben die selber gesungen und haben die dann hinterher wieder abgespielt. Also wir haben uns schon damit beschäftigt.
Gibt's die noch? Die Aufnahmen?
Nee, ich hoffe nicht. Ich hoffe, die ist verbrannt.
Ja, vermutlich. Das war so zersetzend, dass die Tonträger gleich am nächsten Tag schon von selbst zerfallen sind.
Ja, nee, man hatte ja nicht so viele Leerkassetten, sage ich mal, und hatte ja auch relativ gedankenlos einfach immer überspielt. Also,
ja,
ich
stimmt,
eine
Woche später war es meistens wieder verloren.
Genau. Ja, nee, also die Doofen waren da ja auch auf jeden Fall groß dabei beim Thema Spaßmusik. Ja, sonst würde mir aber aus der Sparte Spaßmusik nicht so viel einfallen, außer halt der Hinweis, dass ich zur Spaßmusik als Kind natürlich einen wesentlich besseren Zugang hatte als zum Hip-Hop. Also diese ganzen Spaßlieder, die habe ich natürlich mit großer Begeisterung gehört.
Ja, da hast du einen Zugang zu gehabt, ne?
Ja, genau.
Ich meine, diese Art Humor versteht ja dann jeder.
Ja, das stimmt. Hast du sonst noch was zum Thema? Ich kann sonst wieder überleiten. Das ist perfekt, wie unsere Themen heute alle ineinander übergehen, weil... beim Thema Spaßmusik haben wir nämlich noch vergessen, dass von einem anderen Genre, nämlich vom Punk, nur die spaßigeren Titel nach oben blubberten, sage ich mal, in die Charts und in den Mainstream. Also die Toten Hosen und die Ärzte, den werden wir
Stimmt, ja, jetzt, wo du gerade sagst, natürlich, da gibt's auch so einige Spaßsongs. Oh.
Genau, und wir werden den beiden, denke ich mal, oder vielleicht in einem anderen Podcast, die nochmal genauer beleuchten müssen. Aber was halt von den Toten Hosen und von den Ärzten in den Charts war in den 90ern, waren die Spaßlieder von den Toten Hosen, zum Beispiel 10 kleine Jägermeister.
Das ist das Einzige, was mir so einfällt aus den 90ern von den Toten Hosen.
Ja. Und von den Ärzten, Westerland oder Männer sind Schweine. Das war
80er. Westerland.
War Westerland 80er? War das nicht 90er?
Ja, klar. Also vor der Auflösung.
Ja, gut, dann halt zumindest hier Männer sind Schweine. Und ich sag nicht, das sind 2000er.
nee, den kenne ich noch gut, weil der wurde so oft rauf und runter genudelt, dass er mir heute noch zum Halse raushängt.
Ja,
also oder ich kann mir heute nicht mehr mit Genuss anhören.
Die Ärzte spielen dieses Lied auch praktisch nicht mehr auf ihren Konzerten, weil denen das Lied auch so dermaßen auf den Sack geht mittlerweile. Also als ich das letzte Mal auf dem Ärztekonzert war, da haben sie es gespielt und da waren alle total verblüfft, dass sie es gespielt haben, aber die haben das schon in den 90ern haben die es nicht mehr gespielt, das Lied, weil das ging denen einfach auf den Senkel. Kann ich auch total gut verstehen.
Sag mal, apropos, wenn wir von dem Lied sprechen, weißt du denn eigentlich, was die im Hintergrund singen?
Männer sind Schweine?
Nee.
Du meinst jetzt im Lied Männer sind Schweine?
Ja, ja.
Da singen sie, wir wollen keine Bullen Schweine.
Genau.
Ja, haben sie nämlich subversiv noch ihre Texte oder ihre Gesinnung, sag ich mal, mit einfließen.
Das war dann der Punk-Anteil da, ne?
Genau.
Das kommt von der Hamburger Punkband Slime, ja. Irgendwie von vor Urzeiten, am Anfang der 80er oder so. Aber es hat bei mir auch Ewigkeiten gedauert, bis ich das mal gehört hatte. Wenn man das so gehört halt, weil man das sowieso halt tausendmal gehört hat und dann irgendwann, was singt die gerade da? Wenn ich gerade Bullen, das Wort, meint Bullenschweine? Ja. Was, hier wollen keine Bullenschweine?
Ja. Also zu Männer sind Schweine, finde ich, kann man auch noch eine kleine lustige Geschichte erzählen, nämlich, das war ja ein Lied, was halt Männerklischees in den Vordergrund stellt und einfach so den stereotypen Umgang mit Männern, sage ich mal, hervorhebt. Und ich weiß halt noch, dass das gerade in der Orientierungsstufe, also 5., 6. Klasse, die Mädels bei uns mit Inbrunst gegrölt haben, wann immer ein heranwachsender Mann vorbeiging oder sowas. Interessanterweise war halt das nicht mehr 90er Lied der Ärzte quasi das Gegenstück. Manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Das macht ja genau das Gleiche, nur halt mit Frauenklischees. Und das kam überhaupt nicht gut an bei den Frauen. Da war das dann auf einmal, die schlimmen Ärzte, was soll das für ein Lied sein und so.
Ne? Ja klar, dass die Frauen fand ich sein müssen, sind ja Männer.
Ja, genau. Ja. Naja, das finde ich halt immer, ne? Das ist so diese Heuchlerei oder diese Doppelmoral sozusagen von den Leuten.
Ja, aber es ist auch eigentlich eher ein bisschen zum Schmunzeln.
Also aus der Punk-Ecke oder wenn man jetzt ganz grob sein möchte, Punk-Metal-Ecke, kam sonst in den 90ern ja nicht so wahnsinnig viel richtig nach oben. Also Green Day hat man ab und zu mal so gehört.
The Offspring.
The Offspring natürlich oder aus den 90ern die Metal-Hymne, Metal-Mainstream-Hymne überhaupt, Nothing Else Matters von Metallica. Das kannte man dann halt noch.
Ja, das stimmt.
Aber sonst war halt von den Genres blubberte sich ganz so viel nach oben. Keine Ahnung, da war der Hip-Hop wohl schon irgendwie aufreibend genug, da brauchte man nicht noch so politische Sachen wie Punk in den Charts, sag ich mal.
Ja, meistens ist es auch so, dass aus den Genres dann meistens was in den Mainstream rüber blubbert, wenn es auch eher poppig gestaltet ist.
Ja.
Wenn es dann so eine Crossover-Geschichte ist oder dann eigentlich eher Pop ist und dann nur noch so ein Anstrich von ja Punk oder Metal oder Hip-Hop hat.
Ja. Ja gut, also damit haben wir das Genre auch relativ schnell abhaken können. Jetzt sind mir meine nahtlosen Übergänge ausgegangen. Ich weiß nicht, hast du ein anderes Thema?
Wo wir von 90er reden, dann dürfen wir an sich ja nicht an Kurt Cobain vorübergehen, oder? Auch wenn ich sagen muss, dass mich das damals überhaupt nicht tangierte, ob er sich erschossen hat oder nicht.
Genau, also das gerade wenn man ein kleines bisschen älter war als wir, ich glaube 3 Jahre oder 4 Jahre machen das schon einen Unterschied aus, dann hat man das natürlich total mitbekommen. Ich kannte Nirvana nur aus dieser Mars-Werbung, wo My Girl gespielt wurde und dieser Typ, ich weiß nicht, so ein Typ hat sich von seiner Freundin getrennt und will irgendwie ins Kloster gehen und dann ist er irgendwie kurz vor diesem Kloster, ist er noch im Mars und dann gibt ihm Mars sozusagen die Lebensfreude zurück und dann schmeißt er das Bild von seiner Freundin zusammen mit dem Mars in so einen Mülleimer und geht wieder weg. In dem Mülleimer liegen aber schon ganz viele Mars-Riegel. ne, also Maßverpackungen, sodass man halt weiß, das sind irgendwie mehrere Leute, die in dieses Kloster wollen und sich dann in letzter Sekunde wegen Maß anders überlegen.
Genau. Vergiss die Apotheke, kauf dir Maß.
Genau, also das wird halt unterlegt von dieser Nirvana-Musik. Sonst, also ich bin heute, bin ich großer Nirvana-Liebhaber, sage ich mal, genauso groß wie jeder andere, der sich ein bisschen für Musik interessiert, aber in den 90ern, das war nichts. Also es war, erstmal, das war alles vor meiner Zeit sozusagen. Also ja. Grunge war halt groß, als ich noch, keine Ahnung, die Schlumpfhits 5 gehört habe oder so.
Ja, und als Nirvana weg war, da war ich auch 7.
Genau, ja, ging mir ganz genauso.
Das war vor unserer Zeit in dem Fall. Aber allgemein natürlich hatte das schon eine sehr, sehr große Bedeutung.
Ja, definitiv. Also das hat ja vielfach auch den Kleidungsstil geprägt, auch wenn uns das nicht so bewusst war. Also Kleidungsstil der 90er verbindet man ja auch mit Karohemden zum Beispiel und mit diesem Flanell-Look. Also ich hab in den 90ern auch Flanellhemden getragen, hatte keine Ahnung für Nirvana, habe aber diese Flanell-Karohemden getragen. Also das hatte schon einen echt großen Einfluss insgesamt. Ja, aber ne, wir müssen leider dieser ganzen Grunge-Geschichte müssen wir ein bisschen Unrecht tun, einfach an der Stelle, einfach weil wir sie nicht mitbekommen haben.
Könntest du an der Stelle nur erwähnen, der Vollständigkeit halber.
Genau, aber ich muss sagen, ich habe später noch mit so ein bisschen mit dieser Musik zu tun gehabt, das war dann aber schon in den 2000ern und habe mich sehr angenehm zurückversetzt gefühlt bei diesem Computerspiel Gun Home, was du mir ja netterweise zum Geburtstag geschenkt hast, wo ja die derartige Musik auch eine zentrale Rolle einnimmt sozusagen. Also das schon, also ich kann mich heute quasi an die 90er erinnern und habe dann halt auch so Grunge und Punk im Ohr, ohne dass ich es in den 90ern tatsächlich gehört hätte.
Genau. Also irgendwie ist dann die Erinnerung geprägt, beziehungsweise man hat vielleicht auch einiges irgendwie gehört, wusste aber weder Titel noch Name oder sonst irgendwas, noch Hintergrund von der ganzen Musik und hat es dann eher so als Ambiente wahrgenommen, ne? Hat sich dann ein bisschen eingebrannt und heute dann kann man überhaupt erst zuordnen und verarbeiten.
Genau, und ich sag mal, dieser Lebensschmerz von Kurt Cobain, der war halt in der Musik zwar greifbar, aber halt nicht für einen 7-Jährigen oder einen 18-Jährigen.
Wie auch.
Ja, also da musste man halt schon irgendwie älter für sein, um das Ganze ja richtig wahrnehmen zu können.
Genau, und dann eine ganze Gesellschaftskritik dahinter noch und dann kann man das ganz große Fass aufmachen.
Ja, genau. Nee, dann, also gut, dann können wir an Grunge jetzt auch einen Haken machen, auch wenn irgendwie die Leute jetzt ganz erbost abgeschaltet haben, weil wir dieses Thema einfach so klein behandelt haben. Ja, hättest du sonst noch einen Themenvorschlag?
Also ich denke, wir sollten erstmal vielleicht wieder zurückgehen überhaupt, weil wir sagen, wir reden schon über Popmusik in Anführungsstrichen. Dann sollten wir vielleicht auch wirklich zu Popmusik zurückgehen in ihrer Reinkultur.
Nämlich?
Nämlich zu den beiden Vertretern der Popmusik schlechthin eigentlich, die auch die erfolgreichsten Künstler überhaupt sind als Einzelkünstler. Und das sind halt Michael Jackson und Madonna.
Stimmt.
Zu Unrecht entsprechend King und Cream of Pop genannt.
Ja, definitiv. Auch heute noch. Meine Schwester war großer Michael Jackson-Fan. Wir hatten ganz viele aufgenommene Kassetten, wo Michael Jackson drauf stand und da durfte man ja nicht irgendwas überschreiben. Also das waren tatsächlich zwei ganz große Persönlichkeiten. Wobei ja gerade, also ich weiß gar nicht, mit wem man anfangen soll. Mit Madonna oder Michael Jackson? Was sagst du?
Dann fangen wir jetzt mal Michael Jackson an.
Michael Jackson war ja einfach echt ein Charakter für sich. Also das hat man ja schon selber irgendwie mitbekommen, als er sich da seine Neverland Ranch da gebaut hat, dass er so sich ganz stark aus seiner Realität da oder aus der Realität zurückgezogen hat, um in seiner eigenen Welt zu leben. Das war ja schon sehr befremdlich, sage ich mal.
Klar, Michael Jackson, da muss man natürlich, also kann man die Musik nicht alleine stehen lassen bei ihm, sondern da muss man auch sozusagen den Charakter mitdenken und das ganze Leben von ihm, wie er aufgewachsen ist mit den Jackson 5 und wie sein Vater ihn noch dazu gebracht hat, entsprechend Musik zu machen, auch er gegen seinen Willen getrieben hat.
Ja.
Natürlich ist da einiges dann hängen geblieben. Wobei man auch sagen muss, gerade in den 90ern, also in den 80er war dann auch eher so das extrem erfolgreiche Jahrzehnt von ihm. Ja, natürlich mit Thriller, mit dem Album schlechthin, sage ich mal, extrem erfolgreich wurde auch als Solokünstler. In den 90ern war er auch noch erfolgreich, hat auch noch einige Titel rausgehauen, aber trotzdem mischte sich dann auch in der Öffentlichkeit dann eben, ich sag mal, diese dunklen Töne mit rein.
Ja.
Wie ich schon sagte, diese Neverland Ranch und dann auch dieser hässliche Verdacht des Kindesmissbrauchs. Und egal, was er gemacht hat eigentlich, es wurde ihm dann negativ ausgelegt.
Er war ja auch nicht so richtig in der Lage, sich da eloquent gegen zu äußern. Ne? Also
weil er selbst ja auch ein eher kindliches Gemüt hat, sage ich mal.
Genau. Und also er war einfach ein gefundenes Fressen für die Presse sozusagen. Also auch seine Schönheits-OPs, wo er dann ja irgendwann nochmal so ein drittes Nasenloch dann auf einmal hatte. oder so, das war ja schon ja sehr präsent in den Medien. Also es wurde ja überall aufgegriffen, ob es jetzt so genau. in den Boulevardmedien war oder auch selbst in TV Total wurde darüber gesprochen und so. Und ja.
Er wurde ja immer bleicher im Laufe der Zeit. Dann hieß es, dann hat er einmal ein Interview gegeben, dass es mit einer Hautkrankheit zu tun haben soll.
Ja.
Aber das waren alles solche Dinge, die dann eher die Spekulation noch weiter angeheizt haben, weil es halt keiner nachprüfen konnte.
Ja.
Und es immer gerade so war, dass man sagen könnte, okay, kann man glauben oder auch nicht glauben.
Ja.
Und das ist etwas, was natürlich für Medien, wie du schon sagst, ein extrem gefundenes Fressen ist. Wo man auch wunderbar dann Ewigkeiten Storys rausspinnen kann und weiterfüttern kann. Und gerade bei so einer Persönlichkeit, wie er es war, ne?
Ja.
Kannte ja auch jeder. Also dann kannst du auch, wenn du irgendwo einen Artikel drüber schreibst, weißt du auch, dass das jeder versteht.
Ja, also ungeachtet von der medialen Ausschlachtung von Michael Jackson hat er ja trotzdem auch in den 90ern noch fantastische Musik gemacht. Also vielfach ist das natürlich total ausgenudelt. Also ich kann den Earth-Song zum Beispiel echt nicht mehr hören, weil er zu oft gespielt wurde. Aber ja. Das war einfach, das hat man gerne gehört. Also meine Schwester hat das sehr gerne gehört. Auch ich habe da das Radio nicht ausgeschaltet, wenn der kam. Das war einfach gute Musik, die halt auch gefällig war, sage ich mal.
Richtig, hat mir gut gefallen. Übrigens zum Earth-Song ist auch interessant. Der hat dann nämlich damals auch in Wetten, dass performt. Und das war aber auch in den 90ern die Wetten, dass dann nur mit der höchsten Einschaltquote.
Die habe ich auch gesehen.
Und ja, ich auch damals. Und tatsächlich hat es dann deswegen auch dafür gesorgt, dass Earth Song auch auf Nummer 1 kam in Deutschland. Ich glaube, es war sogar der erste Nummer 1 Titel von Michael Jackson in Deutschland.
Ja, also ich weiß halt noch, dass im Vorfeld vor dieser Wetten-Das-Folge es immer hieß, oh, da ist Michael Jackson da und Wahnsinn und unglaublich, muss man unbedingt gucken, wenn Michael Jackson kommt. Und meine Schwester als Michael Jackson-Fan natürlich immer, wir müssen das gucken. Also haben wir es natürlich geguckt und der hat eine Wahnsinns-Bühnenshow dahingelegt. Ich erinnere mich, dass der irgendwie da von der Bühne hing an so einer Stange und da dann irgendwie sich die Seele aus dem Leib gebrüllt hat. Das war der absolute Wahnsinn. Und dann vom Witz
weggeweht wurde.
Man ja, genau.
Man kann sich auch noch anschauen. Ja. Also genau dieses Original, der Auftritt bei Wetten, dass, ist auch noch online bei aber YouTube.
Brauche ich nicht, es ist für immer in mein Gehirn eingebrannt.
Ja, oder? Aber für die Nachgeborenen oder wer sonst verpasst hat, kann man nicht
sehen. Wir werden das einfach mal auf der Homepage als Zusatzmaterial verlinken, das Video. Ja,
genau.
Da kann man da nochmal in Nostalgie schwelgen, weil das war wirklich ein furioser Auftritt. Also wir haben ja in der Gameshow-Episode schon mal drüber geredet, dass es heute nicht mehr so viele Shows gibt, die dafür sorgen, dass man sich auch als Familie um den Fernseher schart, aber die Show, also Wetten, dass, mit der Folge, in der Michael Jackson drin war, war ist eigentlich so das Beispiel für dieses 90er-Lebensgefühl.
Genau, und auch ein bisschen so interessant zu sehen, wie die Medien zusammenhängen, weil da war es eben in Deutschland eben die Familienshow, sag ich mal, oder die Leute, wo alle zugeguckt haben, und halt auch Michael Jackson, sozusagen, den jeder kennt.
Ja, genau.
Also diese Kombination war natürlich deswegen bombastisch, deswegen ist es natürlich kein Zufall, dass es so erfolgreich war.
Ja. Die Nachricht vom Tod von Michael Jackson war dann natürlich auch sehr bestürzend. Also wobei jetzt gerade kurz vor dem Aufnahmedatum dieses Podcasts ist ja auch noch ein anderer Kindheitsheld der 90er sozusagen gestorben, der Robin Williams. Und bei Robin Williams wie bei Michael Jackson, das sind so, also es ist interessant, weil ich habe mir nie wissentlich eine CD mit einem Michael Jackson-Lied gekauft. Ich habe mir auch nie wissentlich einen Robin Williams-Film gekauft. Trotzdem habe ich von beiden einfach, das sind so Kindheitserinnerungen, so sehr große. Also nicht so riesig groß, dass man sagt, das muss man sich unbedingt noch kaufen, so wie ich halt irgendwie andere 90er-Lieder mittlerweile gekauft habe. Aber halt schon, die gehörten einfach dazu. Ja. Die sind so, das waren so Größen. Und als Michael Jackson gestorben ist, da weiß ich noch, dass ich mir gedacht habe, so, oh, das ist aber schade. So, also klar, es ist immer schade, wenn Leute sterben, aber in dem Fall war das einfach noch so, da ging halt echt so was Großes irgendwie zu Ende.
Das stimmt. Also da hat man auch das Gefühl, dass ein Stück weit jetzt so Kindheit oder Jugend auch tatsächlich zu Ende gegangen ist in dem Fall. Das sind solche, weiß nicht, solche Meilensteine in Anführungsstrichen dann.
Ja. Ich meine, Michael Jackson, der wurde ja selbst in Man in Black 1 wurde ja sogar parodiert, dass er ein Außerirdischer sei, aber mit einer ganz schlechten Tarnung.
Ja. Ich glaube, müssen auch mal drüber sprechen, Man in Black.
Ja, wenn wir mal zu Filmen kommen.
Ja. Aber nochmal jetzt zu seiner Musik auch, bevor wir jetzt über ihn reden. Also er hat natürlich viele Sachen auch rausgehauen, auch in den 90ern. Ne? Hat ja 91 das Album Dangerous, da war zum Beispiel Black or White dabei.
Ja.
Remember the Time, Heal the World. Und dann später eben 95 dann die Zeit rum, ja, Earth Song, haben wir gerade erwähnt. Aber auch They Don't Care About Us,
ja.
You Are Not Alone, A Stranger in Moscow. Also der hat eben Hits am Fließband trotzdem noch rausgehauen.
Ja.
Was andere in der ganzen Karriere nicht schaffen.
Ja, das ist echt der Wahnsinn, was er geschafft hat.
Ja. Aber danach, also, ja, wie gesagt, also 2009 ist er gestorben, jetzt auch schon 5 Jahre her. Aber in den 2000ern war es ja auch schon wieder ruhig geworden um ihn, ne? Also die 90er waren auch ein bisschen so musikalisch gesehen schon tatsächlich, ja, auch so ein bisschen der Abschied schon.
Ja.
Danach kam er nicht mehr viel, da hat er sich ziemlich zurückgezogen und nicht mehr an die Erfolge anknüpfen können.
Ja, das stimmt. Ja. Naja, wollen wir zur Queen of Pop überschenken?
Ja, machen wir das, nachdem wir den King jetzt erledigt hatten.
Genau, haben wir den King abgearbeitet. Die Queen of Pop lebt natürlich noch.
Liebe für Madonna. Ja, zumindest jetzt, wo wir den Podcast noch aufnehmen.
Ja, genau. Vielleicht reißt sie die schlechten Nachrichten ja nicht ab. Naja, nee, Madonna, die hat für mich noch mehr diesen 80er-Charme, sag ich mal. Also Michael Jackson ist für mich klarer 90er als Madonna. Weil Madonna halt auch in den 80ern schon wahnsinnig,
echt?
Ja, aus irgendeinem Grund so. Vermutlich, weil Madonna in den 80ern einfach wahnsinnig viele Lieder schon oder bekannte Sachen gemacht hat.
Ja, Michael Jackson ja auch, also.
Ja, keine Ahnung, ich kann es mir nicht erklären, aber vielleicht, weil meine Schwester Michael Jackson-Fan war und ich deswegen mehr von Michael Jackson in den 90ern mitbekommen habe.
Ja, das kann sein.
Ja, Madonna, ja, die hat ja auch viel gemacht und die hatte ja auch dieses rotzig-freche, dieses punkige, die hat mal in die Kamera gerülpst oder was weiß ich so.
Ja, allerdings nicht nur. Man muss natürlich sagen, sie hat das Ganze sehr berechnend gemacht und macht es auch heute noch sehr berechnend. Also bei ihr ist wirklich, ich sag mal, Popmusik in Reinkultur in der Form, dass sie sich zu inszenieren und zu vermarkten weiß.
Ja.
Und vor allem, sie weiß sich auch zu verwandeln. Man muss überlegen, sie ist halt immer noch heute vorn dabei mit bei den ja bestbezahlten und erfolgreichsten Künstlern immer noch, auch wenn sie was Neues rausbringt.
Ja.
Nach, ja, jetzt, wann tauchte sie auf? Das war Anfang der 80er, ne? Also schon seit über 30 Jahren.
Ja.
Das machen nicht viele Künstler so. Also viele sind zurzeit schon in der Versenkung verschwunden oder spielen halt nur noch das, was sie vor 30, 40 Jahren gemacht haben auf ihren Tourneen. Aber nee, sie ist immer noch dabei und produktiv.
Ja.
Und wirklich auch in einer enormen Bandbreite. Das imponiert mir da sehr, muss ich sagen. Also sie hat ja wirklich von 80er an irgendwie Black Funk gemacht, hat den typischen 80er-Pop, den du jetzt gerade anscheinend auch im Ohr hattest, deswegen assoziierst du sie auch damit.
Ja.
House, sie hat sogar mal Richtung Jazz was gemacht, R&B, Hip-Hop-Nummern sowieso. Musical hat sie ja damals, diese Evita-Verfilmung.
Ja, stimmt.
Mitgemacht, da hat sie ja dann endlich mal Gesangsunterricht genommen. Seitdem hat sie auch mal eine Stimme. Hat dann später dieses, auch diese Crossover zwischen, ja, wie soll man es nennen, Trans Ambient, sowas in die Richtung gemacht. Später hat sie dann dieses Marke Cowgirl halt, ein bisschen, und falls du dich noch daran erinnerst, so ein bisschen, oder fast schon Country in die Richtung was gemacht. Später hat sich dann als Dancing Queen inszeniert mit Anleihen von ABBA. Und hat auch diese verschiedenen Rollen gespielt, ne? Wie gesagt, sie war auch Propagand zum Teil, oder auch lasziv, hat damit auch natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Hat aber auch dann die Diva gekonnt oder später dann auch, wo ich finde, das war eigentlich die beste Zeit aus meiner Sicht, deswegen ist sie für mich auch eine 90er-Künstlerin, weil ich finde, da hat sie die beste Musik gemacht aus meiner Sicht, als sie dann später diese buddhistisch angehauchte Phase hatte und dann es kulminierte in dem Album Ray of Light, wo dann zum Beispiel Frozen rauskommt.
Ja.
Was auch noch eins meiner Lieblingslieder ist, auch noch aus den 90ern. Auch heute noch.
Ja, also Madonna ist tatsächlich echt eine ähnliche Größe wie halt ne, Michael Jackson, deswegen ja auch nicht zu Unrecht Queen of Pop, sag ich mal. Meine Erinnerung an sie ist, also die Größe ist, glaube ich, mit American Pie, mit dem Lied. Das war aber auch noch 90er, oder?
Ja, ich glaube Ende der 90er gerade noch, ja.
Puh, Glück gehabt.
Oder?
Weil, ja, ich bin...
99 oder 2000 oder so rum war das auf
jeden Fall. Ja, ich glaube, es war 90er. Ich behaupte das jetzt einfach wieder, es stimmt, es war 90er. Definitiv. Nein, also, was ich damit assoziiere, ist, dass da so langsam mein Musik... Also ich halt auch angefangen habe, mich für andere Musik zu interessieren, außer vielleicht die Schlumpfhits und... Nee, Schlumpfhits da vielleicht schon länger nicht mehr, aber dass ich halt auch angefangen habe, links und rechts über den Tellerrand zu gucken, weil ich weiß halt noch, dass American Pie das erste Lied war, bei dem ich dann wirklich auch bewusst wusste, dass das nicht das Original ist, sondern dass es ein anderes gibt, das da halt gecovert wurde.
Richtig.
Und das, dann habe ich da halt aktiv das irgendwie danach geguckt und habe dann das Original halt auch mal angehört und dann das halt auch verglichen und so. Also das heißt, das war so die erste Zeit, wo ich angefangen habe, mich mit der Musik auch wirklich mal auseinanderzusetzen, auch inhaltlich.
Ja, das fing bei mir da auch so an, genau. Und ich weiß noch, da kam ich auch zum Schluss, dass ich irgendwie mich nicht entscheiden konnte, welche Version ich besser oder schlechter finden sollte. Das Original oder ja, das Cover.
Ja, das ich fand, glaube ich, damals relativ eindeutig das Original besser. Aber ich habe auch so einen gewissen Retro-Einschlag in meinem Musikgeschmack. Aber mittlerweile ja, kann ich mich auch nicht entscheiden. Das Original ist ein bisschen gemütlicher und ein bisschen länger.
Hat sehr viel mehr Strophen, ja.
Genau, also er hat, glaube ich, 7 Strophen oder noch mehr.
Ja,
ja, aber nee, also Madonna, mit der verbinde ich halt das, so dieses erstmalige Auseinandersetzen wirklich mit der Musik, die man da hört und nicht einfach nur das durch die Ohren durchplätschern lassen sozusagen.
Genau.
Das ist auch, finde ich, ein interessanter Ansatzpunkt, um mal kurz dazwischen zu haken, wie man generell so die Musik erlebt hat oder was generell so im Radio lief. Ich kann es nicht besser beschreiben, was ich jetzt vorhabe zu erzählen. Aber also ich habe sehr viel Radio gehört in den 90ern. Wir haben es im Internet-Podcast gesagt, dass Napster und sowas, das kam halt erst in den späten 90ern. Das heißt, das Internet hat man eigentlich noch nicht genutzt zum Radio hören. CDs waren zu teuer, Schallplatten sind ständig gesprungen. Man hatte im Wesentlichen, war Radio das Mittel der Wahl. Und was ich extrem interessant finde, ist das Phänomen, dass die in den 90ern immer gesagt haben, jetzt kommt die beste Musik aus den 70ern, 80ern und das Beste von heute. Und dass die seit die Nullerjahre da waren, heute immer noch sagen, jetzt gibt's die 80er, 90er und das Beste von heute. Statt dass sie dieses Jahrzehnt von 2000 bis 2010 oder 2009 dann noch mit einbeziehen.
Das halt finde ich auch mal höchst befremdlich, wenn ich heute Radio höre. Aber ich habe das Gefühl, dass auch ein bisschen so die Art oder wie die Radiosender gespielt werden und die Zielgruppe, welche sie bedienen, dass das auch irgendwie, ich weiß ja, ein bisschen eingefroren ist vielleicht, dass sich verändert hat. Weil vorher hatte ich den Eindruck, dass es ein bisschen noch mit der Zeit gegangen ist und dann auch die neuen Sachen wieder genommen hat und die alten langsam rausgeschmissen hat, so für 70er. Ne? Das ist auch was bei mir noch ein bisschen, also vieles aus den 70ern zum Beispiel wurde auch damals noch Ende der 80er, als man wirklich noch sehr klein war, Anfang der 90er, noch in vielen Radiosendern auch normalen, sag ich mal, Popwellen gespielt, nicht nur in denen, die jetzt Oldies und so gemacht haben. Das hat man so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen. Und da gibt's halt vieles von dem, wo ich denke, okay, wie heißt das um Gottes Willen? Oder ich weiß nicht, vor ein paar Jahren hatte ich da mal so ein Erlebnis, wo es mich wie der Blitz getroffen hat. Das war von America, A Horse of No Name. Kennst du wahrscheinlich.
Ja, A Horse with No Name, ja.
Ja.
Da weiß ich auch schon, wo du es gesehen hast.
Nee, es war nicht im Breaking Bad, da macht das auch auf, aber muss ich auch schmunzeln, aber es war etwas vorher noch, ja. Ich hatte es irgendwo gehört plötzlich und dann dachte ich mir, das kennst du doch. Und dann, also nicht, ich kenne das, sondern ich wusste auch, das war fast wie ein Flashback, so eine früheste Kindheit.
Ja.
Und ich dachte, oh, verdammt, was war das nochmal? Aber zwischendurch ist es irgendwie völlig verschwunden und aus dem Leben sozusagen verdrängt worden.
Ja.
Habe ich mal geguckt und dachte, tatsächlich. Und dann, seitdem habe ich wieder diese Verbindung halt dazu. Und dann kam das wieder auf einmal zurück.
Ja.
Und ja, um halt wieder den Bogen zu schließen. Heute habe ich das Gefühl, dass aber diese Musik trotzdem in den 80ern, 90ern vor allem drin bleibt und vielleicht plus noch so ein paar aktuelle Hits. Und dann auch für die Generation, die heute vielleicht so, weiß nicht, 40 oder so ist, sag ich mal, gemacht ist.
Ja.
Die dann die 80er so als ihre Jugend erlebt haben und die 90er noch mit dabei und das toll fanden und jetzt halt, dass sozusagen, wenn sie jetzt alt werden mit, dass auch noch weiter gespielt wird.
Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch die Jugendradiosender auch erwachsener geworden sind, dass sie sich halt auch an eine ältere Zielgruppe wenden. Also
genau.
nicht mehr so an Schüler, sondern halt auch, also gerade bei 1Live hier in Nordrhein-Westfalen werden ja auch immer deutlich die Studenten sozusagen angesprochen. Also da ist halt sind nicht mehr die Teens und Anfang der 20er sozusagen im Fokus, sondern schon eher die 20er bis 30er. Also ich bin klare Zielgruppe von 1Live. Obwohl ich auf die 30 zugehe, sage ich mal. Und da fehlt halt mittlerweile immer mehr noch ein Radiosender, der dann halt die nachfolgenden Generationen bedient.
Ja, die Frage ist auch, ob es halt noch so weit genutzt wird. Ne?
Ja.
Oder ob dann halt nicht inzwischen das Konsumverhalten sich so geändert hat, dass man eben dann entweder mit Spotify und Konsorten sich seinen eigenen Sender zurechtbastelt.
Ja.
Oder sich halt einfach bei YouTube was anhört, was wir sozusagen ja auch zusätzlich machen. Beziehungsweise Radio höre ich eigentlich heute kaum noch, muss ich sagen, außer beim Auto, Autofahren und so. Aber aus den genannten Gründen. Und ja, vielleicht ist das dann der Grund, dass die Wellen sich gedacht haben, okay, die Zielgruppe wird dann immer kleiner, die wir jetzt damit bedienen können, oder es wird immer individualisierter. Das lohnt sich für uns nicht.
Ja. Also du hast eben auch zwei Dinge erzählt, auf die ich jetzt auch nochmal kurz eingehen möchte. Vor allen Dingen halt der Flashback, den du gesagt hast, da komme ich gleich noch drauf. Aber erstmal, klar muss man, wenn man über Musik in den 90ern redet, muss man auch Musik der 70er zum Beispiel anschneiden, weil die kam auch im Radio. Du hast Radio angemacht.
Ja.
Und also zum Beispiel Udo Lindenberg, Club der Millionäre oder Ein Herz kann man nicht reparieren. lief ständig im Radio, obwohl das halt natürlich kein original 90er-Titel ist, sondern halt viel älter ist. Bei uns in Niedersachsen, also wir kommen ja aus Südniedersachsen, an der Grenze zu Hessen, oder fast an der Grenze zu Hessen, und da konnte man sowohl FFN für Niedersachsen beziehungsweise FFH für Hessen empfangen. Und wir haben relativ häufig bei uns zu Hause FFH gehört, und da gab es sonntags, glaube ich, so eine Kategorie, die immer die gleiche Hintergrundmelodie hatte, so eine leicht asiatisch-orientalisch angehauchte Melodie. Ich habe es noch im Ohr, aber ich komme nicht auf den Titel. Aber als ich Jahre später im Phantasialand war, im Phantasialand steht eine Bahn, wenn du da reinfährst, kommst du in so einen Raum und dann, also es ist keine mit Loopings oder so, sondern du fährst durch so einen Raum, wo so ganz viele arabische, asiatische Sachen rumstehen. Mhm. Und in diesem Raum ist genau diese Melodie. Und ich war da halt nichts ahnend, hab dann halt diesen Sicherheitsbügel festgemacht und dann kommt man da durch diese Gummilippen, sag ich mal, in diesen Hauptraum rein und auf einmal kommt diese Melodie und es war, als wäre ich auf einmal 10 Jahre jünger gewesen, weil diese Melodie mich so schlagartig in die 90er versetzt hat, dieses Gefühl am Frühstückstisch sonntags zu sitzen und mit einem Ohr irgendwie zuzuhören, was denn da im Radio gerade läuft zu dieser Hintergrundmusik. Und dann war die Bahn nach 58 Sekunden oder so wieder vorbei und man fuhr da wieder raus und dann war das auch so ein Weltenübergang, weil man ja wieder durch so eine dunkle Schleuse fuhr, durch diese Gummilippen, sag ich mal. Und ich kam da raus und dachte nur so, boah, was war das denn jetzt bitte? Also es war echt ein Wahnsinnsgefühl.
Zurück in Zukunft.
Ja, genau, sozusagen. Nee, also das nur so als kurzer Einschub zum Thema, wie man denn da in den 90ern halt auch Musik gehört hat. Ne, dass man da auch den guten Udo Lindenberg nicht vergessen darf.
Oh, ja, auf jeden Fall. Und wo wir noch bei Madonna sind, eine Sache wollte ich noch dazu anmerken. Ja, sie wird ja auch noch als Queen of Pop bezeichnet. Lustigerweise gibt es auch viele Princesses of Pop. Also viele weibliche Künstlerinnen, die sich dann auch an Madonna orientiert haben später, auch in den 90ern.
Aha, okay.
Eine zum Beispiel war Britney Spears. Du hast ja vorhin auch mal noch drin gehabt bei dem tollen Songtext.
Ach ja, stimmt.
Der raten durfte. Aber ja, sie hat, glaube ich, selbst auch angegeben, dass sie sich, also dass sie ihr Vorbild mehr oder weniger Madonna war und sich daran angelehnt hat.
Ja, die war ja auch sehr groß.
Ja, blutjung damals.
Ja, das stimmt.
Und ja, entsprechend habe ich auch gesehen, wer auch als Princess of Pop bezeichnet wird, ist einmal Christina Aguilera. Mhm. Und auch, interessant heutzutage, Rihanna.
Aha, okay. Die war in den 90ern schon präsent?
Nee, das glaube ich eher nicht, aber ich meine, wird aber noch so bezeichnet anscheinend. Ja, also vielleicht ist es dann eher schon heute, dass man sagt, okay, der wird dann langsam zu alt wird, ist auch schon über 50, da muss ja irgendwie vielleicht der Übergang der Generation irgendwann gemanagt werden. Vielleicht soll sie da schon darauf vorbereitet werden.
Ich weiß, dass zumindest Justin Timberlake sich versucht, als Prince of Pop zu etablieren, aber auch eher alles so selbst ernannt.
Ja,
das ja, war klar, ja so. Ich
meine, die Sachen sind meistens eher dann selbst ernannt oder von bestimmten Leuten, die es gut finden, dann rausposaunt.
Also als Michael Jackson gestorben ist, waren ja gerade eine kleine Konzertreihe von ihm in Vorbereitung und dann ist ja Justin Timberlake ganz selbstlos eingesprungen und hat gesagt, dass er auch da quasi spielen könnte auf den Konzerten, würden quasi die Karten nicht verfallen. Aber da habe ich mir gedacht, wenn ich Karten für Michael Jackson hätte und ich kriege quasi angeboten, dass Justin Timberlake dann da stattdessen spielt, das wäre kein tolles Angebot. Das würde ich natürlich sofort ablehnen.
Ja, kann ich mir gleich in Sync irgendwie anhören.
Ja, genau. Nee. Naja, gut. Hast du zu King und Queen of Pop noch irgendwas zu sagen oder generell zum allgemeinen Pop?
Ich könnte was nehmen, was sich ein bisschen daran anschließt, lose. Aber nur weil, also generell wäre das Thema Musikvideos, über das wir noch gar nicht gesprochen haben.
Stimmt.
Da hätte ich jetzt auch nicht extrem viel zu sagen, weil, außer wenn ich jetzt meine persönliche Sozialisation mit Musikvideos erzähle, das fing auch erst relativ spät an, weil wir natürlich dann erstmal die Musiksender haben mussten und ich dann auch den eigenen Fernseher dazu, um das auch anzugucken.
Ja.
Das war dann erst Ende der 90er vor allem. Deswegen habe ich die meisten Musikvideos dann auch eher dann über YouTube und sowas dann später kennengelernt. Aber was man sagen kann aus den 90ern, aus meiner heutigen Sicht, kann ich nochmal erzählen, was ich finde, was so die besten und schlechtesten Videos sind.
Ja, dann
aber das mal. Ist sehr persönlich eher.
Dann erzähl mal, ich bin gespannt.
Weil tatsächlich auch dann jeweils von Madonna und von Michael bzw. Janet Jackson kommen. Und ich habe auch überlegt, warum das vielleicht der Fall sein kann. Vermutlich, weil sie auch das meiste Budget locker hatten, um diese Videos zu drehen. Also ich finde, viele Videos, auch gerade in den 90ern, wirken aus heutiger Sicht dann relativ bieder oder eher langweilig. Weil meistens siehst du die Bands, dass sie so irgendwie halb irgendwie vorm Schlagzeug oder im Proberaum stehen und halb laufen sie die Straße lang oder haben irgendwie Hintergründe. Aber das ist meistens eher, finde ich, relativ belanglos. Hm. Und wenn man halt in den 80er guckt, da hat man eher diese Trashing-Videos dann schon wieder, weil es einfach sehr viel früher war und die Technik noch nicht so ausgereift war. Aber in den 90ern, einmal kann ich vielleicht allgemein sagen, was mir aufgefallen ist, kurz will ich auch bestätigen, ist, dass da erstmal so richtig Computertechnik zum Einsatz kam, so CGI und so Elemente. Aber meistens wirkten sie, wenn sie dann drin waren, auch sehr, sehr auffällig und halt mehr so wie reingeschnitten oder schlecht reingeschnitten.
Ja.
Weil es halt sehr viel Geld gebraucht hat damals, um das wirklich glaubwürdig reinzutun. Und ein Video, bei dem das tatsächlich ziemlich meisterlich gemacht wurde und was bis heute auch noch das teuerste Video ist, mit $7 Millionen, ist halt von Michael und Janet Jackson das Video zu Scream.
Okay.
Also der Song selbst, wir können ihn vielleicht auch mal mit einspielen hier, finde ich jetzt nicht so berauschend, so sehr ich sonst Michael Jackson schätze. Aber ich muss sagen, das Video hat schon was. Das ist schon gut gemacht in dem Sinne. Also technisch sehr, sehr gut gemacht. Erstmal spielt halt unser untergekühlten Raumschiff-Atmosphäre. Es ist in schwarz-weiß gehalten. Man sieht eben Michael und Janet Jackson einmal in irgendwelchen seltsamen Fensteranordnungen und dann fliegen sie dann durch die Räume, sind irgendwie an den Wänden, an der Decke zu finden. Und das ist alles wirklich in nahtlosen Übergang. Und wirkt ziemlich authentisch. Mhm. So, als wenn es irgendwie gefilmt worden wäre. Also klar, man kann es auch noch mal genau hingucken, sehen, dass viele Sachen eben Tricktechnik sind und sogar CGI. Da gibt's dann, also gerade die CGI-Elemente sind dann noch ein bisschen grob. Also man sieht, dass die Texturen ziemlich einfarbig sind oder gar keine Texturen vorhanden sind sozusagen, so ein paar Schattierungen und so. Aber es ist wirklich gut gemacht.
Ja, habe ich gerade nicht vor Augen, aber wir spielen das Lied mal an dieser Stelle ein und verlinken den Rest auf unserer Homepage.
Genau. Aber so aus technischer Sicht finde ich es gut. Aus künstlerischer Sicht vielleicht dann eher nicht so, weil gut, aber das ist auch erst Geschmackssache.
Ja.
Und das andere Video, was ich eben da erwähnen möchte, ist eben von Madonna, ich weiß nicht, ob das Lied so bekannt ist, Rain. Aus dem Jahre 93 kommt das. Und das ist auch eher so ein bisschen unterkühlt vom Stil her, aber es ist, finde ich, sehr, sehr künstlerisch gelungen. Es spielt in Japan, stellt mehr oder weniger dar, wie dann Madonna auch selbst so eine Schauspielerin spielt und dann irgendwie vorbereitet wird für eine Rolle in so einem Film. Aber das ist halt, finde ich, sehr, sehr interessant gefilmt und die Hintergründe sind interessant, die Techniken, die eingesetzt werden und es wirkt vor allem nach 20 Jahren immer noch frisch, obwohl es halt in so einer recht technischen Umgebung spielt. Also man sieht es zum Teil auch sehr krass, weil da werden irgendwelche Computermonitore eingeblendet, wo dann Prä-Windows 95 Sachen gezeigt werden, so in Grau, mit irgendwie japanischen Schriftzeichen und so. Und halt irgendwelche Flimmerkisten. Aber trotzdem wirkt es frisch, komischerweise. Ich weiß nicht, wie sie es hingekriegt haben.
Ja.
Also vieles, was man sich heute anguckt, was wirklich so auf Technik fokussiert ist aus der Zeit, wirkt irgendwie lächerlich oder es ist extrem stark gealtert.
Ja, das stimmt.
Dieses Video finde ich gar nicht. Deswegen ist mir das auch in Erinnerung geblieben.
Ja. Das waren dann jetzt die beiden guten Videos, ne? Da bin ich mal gespannt, welche du schlecht fandest.
Ist halt auch wieder Geschmackssache. Komischerweise ist es auch wieder ein Video, ich weiß nicht, warum es immer... Wahrscheinlich sind es die polarisierendsten Videos, die eher so unterkühlten oder eher künstlerisch reduzierten Atmosphären spielen. Aber eins von der Art ist auch von Donna Lewis, I Love You Always Forever, hast wahrscheinlich auch auf dem Kopf die Melodie. Aber ja, die Sängerin hockt erst vor so einem schwarzen Hintergrund, wirkt halt so, als ob sie gleich aufs Klo müsste. Dann plötzlich wird er ein bisschen umgeblendet in so einen komischen braunen Schuhkarton, sage ich mal, der so ein bisschen, nicht eingedrückt ist, aber sag ich mal mit schiefen Wänden und so und so komischen billigen Laminat ausgelegt und ja, hässlichen braunen Wänden. Und sie räkelt sich da und ist in einer anderen Position zu finden und der Kameramann denkt sich, ach, irgendwie muss man was machen, also muss ich mal irgendwie blöden schnelle Drehungen einfügen, dass einem schlecht wird als Zuschauer. Ja, das kann man jetzt schlecht beschreiben, wenn man jetzt hier in so einem Audio-Podcast ist, aber ich find's irgendwie gruselig.
Müssen sich unsere Hörer dann auf unserer Homepage mal anhören.
Können vielleicht dann auch selber dann sagen, was die jetzt sagen, okay, was wirklich gut gelungene Musikvideos sind oder sehr schlechte Musikvideos aus der Zeit sind.
Ja.
Weil da gibt's ja auch enorme Auswahl und es ist schwer, einen Überblick zu haben.
Ja, das stimmt. Also ich kann auf jeden Fall zu Musikvideos noch sagen, dass ja zum vorhin schon zitierten Lied Männer sind Schweine ja auch dieses Musikvideo mit Lara Croft kam, wo die Protagonistin von Tomb Raider da quasi durch das Video lief und dann immer auf die Ärzte geschossen hat. Was auch immer das genau mit dem Songtext zu tun hat, erschließt sich mir nicht, aber auf jeden Fall war das halt auch so ein, also da treffen so mehrere 90er-Sachen aufeinander. Erstmal natürlich das Lied war 90er und die Band, dann Tomb Raider war natürlich 90er-Spiel oder Tomb Raider, wie man natürlich früher mal gesagt hat.
Tomb Raider, ja.
Tomb Raider.
Als im Bus beim Gespräch.
Genau. Und ja, dann halt auch dieses Experimentieren damit, reale und Computerelemente übereinzubringen. Ja, also somit schon ein typisches 90er-Video, das Musikvideo von Männer sind Schweine.
Aber trotzdem auch interessant, ne, dass dann so ein Computerspiel mit reinkam. Aber klar, also Lara Croft war natürlich so eines der ersten, ich sag mal, popkulturellen Phänomene, die es so im Mainstream geschafft haben, Computerspielen.
Ja.
Aber ja, und eigentlich bemerkenswert aus heutiger Sicht, weil damals sonst Computerspiele ja eigentlich fast im Mainstream oder normalen Presse, sag ich mal, gar nicht vorkamen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Wenn es nicht gerade Moorhuhnjagd war, waren halt Computerspiele überhaupt nicht präsent. Also wenn du in den 90ern einen durchschnittlichen, sag ich mal, 30-Jährigen oder 40-Jährigen auf der Straße gefragt hast nach einem Computerspiel, dann hat der Solitär Minesweeper Moorhuhnjagd genannt.
Mehr heute kann man ja sogar in der FAZ irgendwelche Artikel über Computerspiele und welche Conventions und so weiter lesen.
Genau. Aktuell, zum Zeitpunkt der Aufnahme, läuft ja die Gamescom. Ach nee, ist gerade vorbeigegangen. Und das war ja auch in allen Medien, ob jetzt in der Tagesschau oder auf 1 Live oder sonst wo, das wäre halt in den 90ern undenkbar gewesen.
Gut, ist ja auch ein Riesenwirtschaftsfaktor, aber wir lenken jetzt ab, glaube ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Kommen wir mal wieder zurück zur Musik. Ich habe noch einen Trend, der natürlich auch ein sehr großer Trend ist, den wir jetzt umschifft haben, vermutlich weil er so schrecklich war. Nämlich den Trend um den ganzen Techno- und Eurodance-Quatsch.
DJ Bobo hast du schon genannt vorhin und Scooter.
Genau, DJ Bobo, Scooter hatte ich schon. Ja,
Hyper.
Also Hyper ist ja wohl der Hammer oder Back in the UK. Wobei das Erfolgsrezept von Scooter waren ja diese Jingles oder diese Musikausschnitte, wie zum Beispiel das Miss Marple Theme oder so, die wiederholt und verfremdet wurden und dazwischen repetitive Techno-Einlagen, zu denen H.P. Baxter, das H.P. steht übrigens für Hans-Peter, wozu halt H.P. Baxter dann seine berüchtigten Shouts wie I want to see you sweat oder how much is the fish oder sowas rausgehauen hat. I want to see you sweat. I said I want to see you sweat. Yeah. Ja, man muss vielleicht ein bisschen ausholen dazu, warum es überhaupt zu diesem unsäglichen Trend kommen konnte. Wie immer in der Kunst ist es ja so, sobald etwas Neues entsteht, wird es erstmal ausgereizt ohne Ende. Und es waren tatsächlich erst so die späten 80er, wo es dann möglich, also immer zunehmend möglich wurde, Sachen zu wiederholen, also Loops zu erstellen, weil das war früher halt einfach davor einfach schlicht nicht möglich oder nicht gut möglich. Es gab dann Konstrukte wie, dass du halt ein Magnetband hattest, das abgespielt wurde und dann hast du halt eine Taste losgelassen und dann sprang das sofort in die Startposition zurück und wenn du dann wieder die Taste gedrückt hast, wurde es wieder abgespielt, war natürlich alles sehr fehleranfällig und so. Und mit dem Einzug der Computer änderte sich das dann. Es war sehr leicht, einfach Soundsequenzen zu nehmen und x-fach aneinander zu hängen. Und das wurde natürlich bis zum Erbrechen ausgereizt. Also wenn man sich nur an Mr. Oizo mit Fat Beat erinnert.
Oh.
Ein Lied, das im Prinzip aus nichts bestand, aber das halt 3,5 Minuten lang.
Aber das war das mit dieser Puppe, oder?
Mit dieser Puppe, genau.
Das ist in Erinnerung geblieben, das Lied nicht sehr. Also gut, die Melodie ist ja nicht vorhanden, aber...
Oder hier Members von Members of Mayday mit Sonic Empire. Das ist so dieses typische Love Parade-Lied. Da muss man nur diese 5 Töne oder was das war vom Anfang einspielen und sofort kennt jeder dieses Lied.
Ja.
Und das Ding ist, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, sowas gefällt ja keinem. Bloß weil irgendwie in der Kunst was ausprobiert wird, heißt das ja nicht, dass irgendwie es auch die Zielgruppe dafür gibt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das war genau das, was man da halt hören wollte zu der Zeit. Also die Clubs und Dancefloors in den 90ern, wo ich natürlich als Junge nicht hingegangen bin, aber die waren halt voll von diesem Lied. Mein Bruder, 3 Jahre älter, war da wesentlich stärker, naja, von betroffen, klingt wie eine Krankheit, aber ist vielleicht auch gar nicht so falsch. Also der hatte halt wesentlich mehr damit zu tun, sage ich mal. Und er hat sich zum Beispiel selber für 10 Mark, verstehe ich bis heute nicht, das Lied gekauft, 7 Days and 1 Week von BBE, 7 Minuten lang, immer das Gleiche. Es ist furchtbar. Wenn du es hörst, dann fängt dein, also hast du es im Ohr, das Lied? Also das Gehirn fängt an, sich zu verflüssigen und auf die Tastatur zu tropfen, wenn man das hört. Das ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Aus heutiger Sicht. Ich finde, mein Bruder heute auch, aber früher hat man das gehört.
Ja, und das vergleicht mit Leuten zum Beispiel wie Daft Punk, die auch im 90er Jahr schon aktiv waren mit ihrem French House. Ja. Das wirkt dagegen ja fast schon wie eine Revolution an kreativer Ausgeburt. Weil tatsächlich gibt es da einigermaßen Variationen drin. Ne? Also es ist eigentlich vielleicht, die ersten 5 Sekunden hören sich vielleicht genauso an, wie jetzt klassischer Techno, aber sie packen einiges rein und variieren auch über die Minuten, die das Stück geht.
Wobei,
also das kann man sich sehr viel besser anhören.
Auf jeden Fall, wobei es ist schwer zu erklären, woran das genau liegt, weil wenn du zum Beispiel Around the World von Daft Punk die anhörst, das ist ja der Inbegriff der Wiederholung. Da wird ja dieser Satz Around the World wird ja laufend wiederholt. Ist auch, glaube ich, übrigens aus den 90ern.
Ja.
Trotzdem wird das Lied halt nicht langweilig. Ich weiß nicht warum, aber auf jeden Fall. Ja,
achte mal drauf. Wenn du genau hinhörst, dann merkst du, dass sie trotzdem immer Kleinigkeiten verändern in jeder Schleife.
Muss ich gleich, nachdem wir mal aufgenommen haben, muss ich erstmal wieder hören.
Also ich denke, da war es auch so. Nicht gerade, was ich Falsches sage, aber das ist halt das Typische bei Daft Punk auch, ja.
Ja.
Dass sie wirklich. Und vor allem, also man kann es fast schon in manchen Belangen wie mit klassischer Musik vergleichen. Wenn du eine Symphonie hast und dann auch natürlich einige Grundmelodien da sind, die sich eigentlich auch ständig wiederholen, wenn man so will, in vielen Symphonien, aber trotzdem variiert werden und dann, wenn man es halt ein paar Mal hört, merkt man plötzlich, was da für eine Präzision reingegangen ist, wo du sagst, okay, das ist tatsächlich jetzt nicht einfach so lustlos und lieblos aneinander kopiert, sondern das ist genau mit Bedacht an dieser Stelle variiert, auf diese Art und nicht anders. Und ab und zu denkt man sich, es kann auch gar nicht anders variiert sein, genauso ist es richtig.
Ja.
Also da ist unglaublich viel Arbeit reingeflossen, denke ich, bei diesen Liedern.
Ja, da ist auch die Grenze einfach sehr fließend zwischen Daft Punk, sage ich mal, und gut, die Grenze zwischen Daft Punk und Scooter ist jetzt nicht fließend, aber ich sag mal, zwischen intelligenter Wiederholung mit Variation und stumpfem Hintereinanderschalten von den einzelnen Dingen, sage ich mal. Und während jetzt, ich sag mal, Scooter absolut nicht meins war in den 90ern, gab es so andere Künstler, die es in den Mainstream geschafft haben, die man natürlich gehört hat. Und da haben sich halt auch Dinge wiederholt. Also prominentes Beispiel ist halt Gigi D'Agostino, der mit Bla 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 lange in den Radios war. Und Bla 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 wiederholt sich im Prinzip ja auch ständig. Oder
ich glaube
auch
das 2000, oder?
Ach, nein. Entschuldigung,
ich mach Korinthenkackheit.
Nee, ich habe extra, weil ich das auch dachte, habe ich das extra nachgeguckt. Das Album kam schon 1999 raus.
Aber das Ding auch noch 2000.
Das ist mir ganz egal, wenn du das in den 2000ern gehört hast.
Nee, ich meine, das ist gerade die Frage, so eine Zeitfrage.
Ja, also Gigi D'Agostino ist auf jeden Fall natürlich Ende der 90er. Das Album L'Amour Toujours ist auch von 99. Die Single-Auskopplungen, wie halt L'Amour Toujours selber, The Riddle und bla bla bla, kamen alle dann um die Jahrtausendwende rein.
Also darf man noch gelten.
Ja, sonst expandieren wir halt das. Ne, weil Album ist aus den 90ern, doch, Glück gehabt.
Passt ja also noch.
Ja. Nein, also Gigi D'Agostino mit diesen ganzen Wiederholungen, das hat man halt gehört. So, ich meine, bla 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 hatte ich, glaube ich, sogar auch auf CD, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall hatten wir irgendwann später auch das gesamte Album sogar von ihm. Wobei man sagen muss, außer bla 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 und vielleicht noch 3, 4 weiteren Liedern ist das restliche Album wirklich total grässlich. Ja, generell zum Thema Techno, ich schiebe es auf den erhöhten Klang, diese erhöhte Klangbreite habe ich es vorhin, glaube ich, genannt, diese Klangvielfalt sozusagen, die man auf der CD hatte, dass man quasi im Techno halt auch so unglaublich viel Wert auf Bass gelegt hat. Also ich habe vor kurzem eine kleine Party hier gegeben mit dem Motto 90er, natürlich, und habe halt da auch mir Musik für ausgesucht. Und wenn du 90er-Musik quasi auflegst, muss man einfach den Bass etwas weiter rausdrehen als bei zeitgenössischer Musik, weil in den 90ern war Musik einfach deutlich basslastiger. Und das ist halt nicht nur auf Gigi D'Agostino zum Beispiel bezogen, sondern ja, zieht sich eigentlich durch die gesamte Musikpalette der 90er.
Können wir überlegen, ist das so? Also was ich gerade in Erinnerung habe, ist diese Geschichte mit dem Loudness War, wo dann tatsächlich der Dynamikumfang von Liedern immer weiter reduziert wurde. Also wenn du heute irgendwas hast, was dann auch noch wieder als neu digital remastered angeboten wird, zum Beispiel von Klassikern,
ja.
Dann ist es oft so, dass der Dynamikumfang sehr stark reduziert wurde.
Ja.
Das klingt jetzt zwar sehr gut, wenn du halt im Badezimmerradio das dann spielst, weil da natürlich sonst entweder zu leise ist oder wenn es halt zu laut ist, wenn du es dann so einstellst, würde es halt dann verzerrt werden und wenn es zu leise ist, wird es verschluckt. Also das ist natürlich da so haben, was ja bei Radio auch gemacht wird. Aber wenn man jetzt mal wie gute Kopfhörer auf hat oder eine sehr gute Anlage zu Hause bei sich stehen hat, dann möchte man ja eigentlich den Dynamikumfang auch haben. Dass wirklich was leise ist, auch leise ist und was laut ist, auch laut ist.
Also
ich meine, dass auch die CD damals den Vorteil eigentlich bot, einen sehr guten Dynamikumfang bereitzustellen. Aber was heute ein bisschen absurdum geführt wird wieder, weil es eben rausgenommen wird, warum auch immer.
Ja,
also es eher zu so einer Art Klangteppich wird, der immer eine gleiche gleiche Lautheit bietet.
Ja, also ein Beispiel für diesen ganzen, also das wissen ja gar nicht alle, was man da so für einen Unfug treiben kann. Also man kann ja dafür sorgen, dass halt Musik total laut wahrgenommen wird, obwohl sie gar nicht so laut ist, sozusagen. Also ein sehr gutes Beispiel ist ja, sind ja die Toten Hosen, bei denen Lieder immer irgendwie total laut klingen. Also wenn man sich hier 10 kleine Jägermeister mal anmacht von den Toten Hosen, das wirkt einfach immer zu laut. Das muss man immer leiser stellen. Aber das ist halt auch gewollt. Aber halt davon abgesehen, ja, wollte ich halt darauf aus, dass einfach viele Lieder mit einem starken Bassbeat einfach absichtlich unterlegt waren. Also wir haben ja jetzt noch nicht so richtig viele Musiktitel benannt, deswegen kann ich hier mal ein paar raushauen. Also ob das jetzt nur Around the World ist oder Blue von I-465 oder Captain Jack von Captain Jack natürlich, die waren halt sehr basslastig. Oder
1-2 Polizei.
Genau, 1-2 Polizei von Modo natürlich. Aber auch ruhigere Sachen wie halt Children von Robert Miles hat halt auch einen sehr präsenten Bass. Also der hat dir den Bass nicht um die Ohren gehauen, aber das war schon, also das würde man heute schon nicht mehr so einmischen, sage ich mal. Also es musste immer irgendwie was drunter sein. Oder Scooter ist natürlich ganz klar.
Aber warte mal, das waren trotzdem alles Titel, die auch ein bisschen in Richtung Techno schon gehen. Also von daher würde ich sagen, das ist auch dem Stil geschuldet.
Ja gut, aber auch wenn du jetzt Living on My Own von Freddie Mercury nimmst, oder halt von Queen, das ist halt nicht Techno, aber da ist halt auch ein starker Bass direkt schon am Anfang laut zu hören. Oder Mambo No. 5 von Lou Bega hat halt auch, ist auch kein Techno, hat aber auch einfach starken Bass.
Oh, stimmt, jetzt wo du sagst. Alles, was so ein bisschen Richtung Party-Hit geht.
Ja. Oder Saturday Night von Wickfield. Ich meine, es gibt da so ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel gab es ja auch noch so ein paar Lieder, die haben halt noch so Anleihen an den 80ern oder noch früher gehabt. Zum Beispiel Two Princes von Spin Doctor. Die haben ja fast gar nichts von diesem ganzen Künstlichen, was den 90ern anhaftete, sondern war ja noch gute, selbstgemachte, handgeschnitzte Gitarrenmusik.
Richtig, das gehört dann eher zu dieser Art Musik, wo ich immer nicht genau weiß, ob das jetzt 90er oder 80er war. Und ich meistens daneben liege, wenn ich einfach so tippe.
Ja.
Oder auch, keine Ahnung, UB40 und sowas.
Ja.
Was so ein bisschen Richtung Reggae oder auch geht. Und das ist mal ziemlich schwierig, finde ich, zeitlich einzuschätzen.
Ja. Ja, jetzt haben wir ja echt jetzt noch viel rausgehauen. Haben wir denn jetzt aus deiner Sicht noch irgendwas groß vergessen? Also aus meiner Sicht haben wir natürlich über viele Sachen nicht geredet. Über Roxette zum Beispiel oder Simply Red. Hauptsache Red kommt drin vor. Nur wir können halt unmöglich jetzt alles hier abdecken mit diesem Podcast.
Ich wollte gerade sagen, das bringt jetzt nicht mal mit den ganzen Namen jetzt raushauen, weil das kann jeder finden, der sich dann, keine Ahnung, 90er googelt oder... Aber stimmt, wir haben jetzt natürlich sehr vieles weggelassen an guten Künstlern aus den 90ern, auch was man heute noch hört, auch was normale Popmusik ist, in Anführungsstrichen, oder in diesem Bereich fällt. Aber ja, bei diesem weiten Thema, glaube ich, da kann man wirklich nur eine Auswahl treffen und Deswegen wollten wir auch eher so ein paar Trends besprechen, die dann typisch waren für die 90er.
Genau, aber Simply Red war ja, also meine Mutter hat zum Beispiel sehr gerne Simply Red gehört. meine Mutter hat auch in den 90ern sowas wie Münchner Freiheit gehört oder ähnliche, ich sag mal, Deutsch, also die so deutsch angehaucht waren. Nee, was heißt deutsch angehaucht? Die haben halt deutsch gesungen, als waren sie deutsch.
Naja. Ja, es gibt natürlich einige deutsche Bands und Leute von damals. Ja, ich meine auch diese Schlager, weil die nochmal kam, Matthias Reim zum Beispiel.
Matthias Reim, genau. Hier, verdammt, ich lieb dich, ist ja auch 90er, ja. Ne? Ist nicht früher.
Oder Leute wie, oder Scorpions.
Stimmt.
Ist natürlich jetzt kein Schlager.
Nee, aber das ist schon halt was anderes. Ja, ne? Okay. Ich meine, wir haben ja vorhin halt auch Club der Millionäre angesprochen, also Udo Lindenberg. Also, ja. Die deutsche Sprache war halt auch noch, ist ja heute wieder, zwischenzeitlich war es mal weg, aber die deutsche Sprache war halt auch sehr präsent noch im Radio in den 90ern.
Stimmt, Falco hat ja auch sein Comeback noch in den 90ern, bevor es ihn dann dahin gerafft hat.
Ja, stimmt, Out of the Dark hat er doch, war doch ein großes, großer Hit.
Ja, zum Beispiel.
Stimmt, hätte ich jetzt, also Falco hätte ich ganz vergessen und Herbert Grönemeyer war auch
Herbert
gar nicht
drüber gesprochen.
Was wir alles vergessen haben, meine Güte.
Ja, es gibt so vieles, aber man kann auch nicht alles erwähnen.
Hey, wir müssen jetzt auch, glaube ich, langsam einfach mal, müssen wir mal einen Sack zumachen.
Ja. International könntest du noch ankommen mit R.E.M. zum Beispiel oder Alanis Morissette.
Stimmt. Kannst du denn unterm Strich so vielleicht The Top 3 oder so ein Lied oder so spontan sagen, was für dich super ist? Also was so ein 90er-Lied ist?
Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, von Madonna auf jeden Fall Frozen. Mhm. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with. Ist doch, finde ich, sehr, sehr 90er von der Art her.
Ja.
Auch diese Art Crossover, die es hat. Genau, wo ich gerade auch Alanis Morissette und R.E.M. Erwähnt habe jetzt, dann kann ich hier auch nochmal irgendwie zu ihren Ehren kommen lassen. Von Alanis Morissette zum Beispiel Ironic.
Mhm. Ja.
Oder R.E.M. Ja, nehme ich mal Man on the Moon.
Ja. Also ich hätte jetzt, wenn ich müsste, was hätte ich denn dann genommen? Also von Inner Circle, Sweat, fand ich früher grausam, heute finde ich es lustig. Das ist dieses mit Alalalalong.
Ja, ich weiß, ich kenne es, aber ich finde, man kann sich nicht zu oft am Stück anhören. Alle ja. Zeit mal wieder, dann ist es nicht schlecht. Ja,
ja, ich weiß gar nicht, in welchem Podcast wir darüber geredet haben. Wir haben ja schon auch darüber geredet, dass die 90er ja schon expliziter waren, was Sexualität angeht. Und während es in vielen anderen Liedern ja um Liebe, also um das die Emotion Liebe geht, geht es bei Sweat einfach um Liebe machen. Also ganz ja. Eindeutig. Das ist auch nicht irgendwie schön zu reden oder schön mit Metaphern oder sowas. Also, naja, Sweat wäre dann da zu nennen. Dann habe ich vorhin schon erwähnt von Snow Informer. Das finde ich einfach lustig. Ist ein lustiges Lied. Und dann, weil ich ja doch eigentlich, wenn ich die Wahl habe, eher rockig bin, würde ich wohl noch von Spin Doctors Two Princes nehmen. Wobei, es ist schwer. Kann ich noch zwei? Top 5?
Wenn du magst. Ich meine, was du gerade genannt hast, kann ich auch alles unterschreiben. So ist es nicht.
Weil ich muss dann doch nochmal den Herrn Gigi D'Agostino wieder ausgraben mit zwei Liedern, die er gemacht hat. Das eine ist relativ, oder ich fange mal mit dem anderen an, weil dann können wir das eine nämlich als Outro spielen, wenn wir wollen. das bekanntere ist L'Amour Toujours von denen. Mhm. Das gibt's in der schrecklichen Disco-Version oder in der coolen, normalen Version. Die höre ich auch heute noch manchmal. Also ich arbeite ja in der IT und programmiere auch manchmal. Und wenn ihr irgendwann mal Software von mir benutzt, die ist meistens zu den Klängen von Gigi D'Agostino oder Daft Punk entstanden. Ich schäme mich nicht, das zuzugeben. Und das andere, ein bisschen unbekannter, weil es das halt nicht in die Charts geschafft hat von Gigi D'Agostino, ist ein Cover von einer Band namens Fastball, die das Lied, glaube ich, in den 80ern rausgehauen haben, nämlich The Way. Hast du vermutlich jetzt dann direkt erstmal nicht im Ohr.
Nee, das darf man erstmal jetzt nicht. Vielleicht, nee. Wenn du es dann spielst.
Ja, wir spielen das gleich mal als Prä-Outro sozusagen ein. Aber The Way ist einerseits ein cooles Lied und andererseits hat das auch einen schönen melancholischen Text. Da geht es nämlich darum, dass, oder das war so eine wahre Geschichte, da sind zwei alte Leute, also sehr verkürzt wiedergegeben, sind da halt zwei alte Leute losgefahren, haben halt ihren Kindern gesagt, so, wir fahren jetzt, treffen uns halt irgendwo bei irgendeinem Festival oder wollten zu irgendeinem Fest fahren und sind dann losgefahren, hatten aber beide halt irgendwie so Amnesieprobleme oder Demenzprobleme und haben dann anscheinend, wenn man sich das so versucht hat zu rekonstruieren, irgendwann vergessen, wohin sie überhaupt unterwegs waren und sind einfach weitergefahren. So irgendwohin und sind da halt auch gestorben, so an weil sie dann halt den Weg nicht mehr zurückgefunden haben. Aber das Lied versucht halt so diese Zeit zurück rekonstruieren, also diesen Moment, wo die beiden nur um des Fahrens willen gefahren sind. Die wissen überhaupt nicht mehr wohin, aber es ist ja egal. Hauptsache, ne, man ist zu zweit und kann da halt schön langfahren und sowas. Also ist
also das Gefühl der Freiheit.
Genau, ja. Also ja, das wäre dann auch abschließend meine Empfehlung.
Sehr gut. Oh, eine Sache habe ich noch vergessen zu den Musikvideos, fällt mir ein. Ich muss das ja immer promoten, für Leute, die es nicht kennen. Es gibt ja auch, also ich habe vorhin schon erwähnt, es gibt auch schlechte Musikvideos und auch in den 80ern gibt es sehr viel seltsame Videos. Und es gibt halt deswegen auch Leute, die haben sich gedacht, warum passen die Musikvideos eigentlich nicht zu dem Text, den die singen? Ändern wir das Ganze nochmal. Und dann ist dann die Fraktion der Literal Music Videos entstanden. Leider ist es aus Deutschland heutzutage recht schwierig, solche noch zu finden. Also manche kann man finden, auch bei YouTube, wenn man es eingibt. Oder sonst oftmals auch bei Banner-Plattformen. Aber oftmals ist es halt wegen der GEMA-Geschichte und einem Rechtsstreit mit Google und so weiter eher schwierig dran zu kommen. Und meistens sind es 80er. Aber es ist oftmals sehr, sehr professionell und gut gemacht und auch richtig lustig. Vor allem, wenn man das Original kennt und dann auch dann Textunterschiede hat und natürlich das Video davor hat. Ist jetzt auch schlecht, irgendwie ein Beispiel zu bringen jetzt im Audio-Podcast. Aber ein Beispiel aus den 90ern, auch von einer Band, die wir jetzt gar nicht erwähnt hatten, von den Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge, da gibt's auch eine sehr, sehr klasse Version von dem Music-Video.
Ja, kenne ich auch. Das ist super. Oder wer sich eher in den 80ern aufgehoben fühlt, der kann sich mal das Video zum Safety Dance angucken.
Das ist absolut Hammer. Aber das ist original ja schon so abgedreht, dass man das nicht ernst nehmen kann.
Ja.
Und sich fragt, was haben die Leute geraucht?
Das stimmt. Naja gut, das ist ein gutes Schlusswort, ne?
Okay, dann gehen wir jetzt auch einen rauchen.
Oder? Ja, dann spielen wir jetzt als Outro von den Hensons Bob. Nein, hier kommt von Gigi D'Agostino, The Way. Tschüss.
Tschüss.